im Leben. Okay. Genau.
3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe, Nummer 4 von The Irrelevance. Mit Mandy.
Und Rabe.
Woo!
Yay.
Yay. Woo. Wie geht's dir?
Gut, und dir?
Auch gut.
Das freut mich.
Wollen wir direkt loslegen?
Ja, bitte.
Was hat dich diese Woche bewegt?
Mich hat diese Woche bewegt.
Was war Inhalt deiner Woche? Sagen wir
Inhalt mal. Meiner Woche? Nicht allzu viel, da bei uns im Moment die Klausurphase voll einschlägt.
Ja.
Also
mehr. Die Lernphase.
Die Lernphase.
Mein Printpeter ist heute angekommen.
Oh, das ist schön, das freut mich.
Achtung, Schleichwerbung, aber ich benutze Printpeter.
Same.
Und das Dumme dabei war wiederum, dass der Postbote hat das, also irgendwie ist unser Briefkasten noch nicht breit genug für dieses.
Ja, bei mir knackt er das auch immer.
Ich denke,
bei mir auch.
Jetzt hast du schon extra so einen Druck, den du nicht zu Hause machst, damit du es nicht zerknitterst, sondern rein.
Das ist bei mir auch so, aber wenn du das dann ein bisschen hingehst, dann begradigt sich das wieder. Ja, jedenfalls, trotzdem deswegen, es ging nicht allzu viel in meiner Woche, aber nachdem ich ja dann schmerzvoll die Staffel oder die letzte Staffel How I Met Your Mother beendet habe, also was halt, ja, ist doch, ja, ich habe sehr viel gemeint. Aber habe ich mit Modern Family angefangen und finde es sehr gut. Und jetzt bin ich halt auch schon sehr weit und es ist sehr gut.
Okay, was ist denn Modern Family? Ist das so eine Daily Soap? So King? Also vielleicht sollten wir erklären, weil man hört ein bisschen im Hintergrund Gelächter von anderen Leuten. Wir sind bei dir diesmal in der Wohnung.
Ja, genau. Und meine Mitbewohnerin hat ebenfalls Besuch.
Genau. Und konsumiert Radler.
Ja, deswegen könnte das auch noch durchschnittlich lauter werden.
Genau, nur falls ihr euch fragt, was im Hintergrund passiert.
Wir wissen es auch nicht.
Wir wissen es auch nicht. Und zur Not können wir noch Alexa fragen. Alexa, wie geht's dir?
Mir geht es gut, hoffentlich dir auch.
Oh, mir geht es gut, danke.
Das war schön, das war nett. Ja.
Alexa ist quasi Co-Host heute.
Co-Host.
Hast du Bock? Alexa, hast du Bock?
Entschuldigung, das weiß ich leider nicht.
Same.
So, meine Motivation zu lernen einfach.
Ja, ja, genau.
Diese und viele andere Witze. Nur heute. Genau, nee, erzähl von Modern Family.
Ja, genau. Darauf wollte ich zurück. Es geht quasi um so eine Patchwork-Familie, die aus drei einzelnen Familien besteht. Aus dem Vater, der neu geheiratet hat, eine junge Frau. Jeweils dann, der hat eine Tochter und einen Sohn. Der Sohn lebt in einer Partnerschaft mit einem anderen Mann und die haben jetzt vor kurzem ein Baby adoptiert. Und die Frau hat einen Mann mit drei Kindern. Ja, und dann ist das halt so ein bisschen Chaos pur und so. Also ich muss sagen, ich finde es witziger, als ich eigentlich gedacht hätte, dass es wäre. Also
es ist Comedy.
Ja, doch.
Weil es hätte ja auch ein Sozialdrama sein
können. Ach so, nee, es ist auf jeden Fall Comedy und es ist auf jeden Fall gut.
Ist es so Sitcom-Comedy mit einem festen Set, so wie bei King of Queens oder How I Met Your Mother? Oder ist es mehr so wie Scrubs gedreht?
Mehr so ein bisschen wie Scrubs, aber ich habe gehört, also ich bin jetzt bei der zweiten Staffel und ich habe gehört, dass irgendwie ab der dritten Staffel schon ein roter Faden so auch reinkommt.
Ah, okay.
So.
Also auch so ein bisschen How I Met Your Mother-mäßig.
Ja, so ein bisschen, jede Folge hat was Eigenes, aber das soll sich halt noch ändern.
Ah, okay.
Habe ich gehört, aber das kann ich ja noch berichten.
Ja, jetzt hast du natürlich gerade ein Stichwort vorhin in der, ich sag mal, Vorrede gebracht, auf das ich jetzt auf jeden Fall eingehen muss.
Ja.
Und zwar How I Met Your Mother. Wie fandest du das Finale?
Scheiße.
Weil du sagst, du hast geweint.
Deswegen ja, es war halt einfach die Trennung so ein bisschen
von
den
Ted. Also Spoiler Alert vielleicht an dieser Stelle. Alle, die noch How I Met Your Mother in Gänze genießen wollen. Wir reden jetzt für die nächsten Minute oder zwei über das Finale.
Spoiler, Hashtag Spoiler. Nee, ich meinte die Trennung von mir und den Charakteren. Der Sendung.
Dann hätten wir den Spoiler Alert gar nicht machen
müssen. Ach so, ja, also das Ende ist halt trotzdem scheiße, dass die Mutter stirbt. Mhm. Also es ist halt... Weil ich mag sie, ich finde sie sympathisch und ich finde, es ist auch einfach eine gute Sache, wären die zusammengeblieben. Aber ich finde dann halt immer zurück zu Robin ist dann halt so, ja, okay.
Ja, ich meine, alle, die zurück zu Robin kommen, das ist halt auch einfach selbst schon.
Nein, Quatsch. Echt jetzt?
Ja, aber ich bin auch die ganze Zeit überlegen, woher kennt man die Schauspielerin denn eigentlich? Weil die habe ich schon mal woanders noch gesehen, aber mir will die ganze Zeit nicht einfallen, woher. Irgendwie bei einer anderen Sitcom oder so. Ich glaube, die hat bei Scrubs mal irgendwie eine.
Vertausche die gerade mit der Freundin vom Dingens?
Von Ted?
Ja.
Ted den Anwalt?
Ja, da heißt sie auch Ted. Ja, oh mein Gott. Das aber das ist ja jemand anders.
Ja, klar.
Nee, das stimmt.
Die sieht nochmal anders aus.
Ja,
Aber die taucht ja auch auf als beim Gericht, als diese Mitarbeiterin.
Ja, genau, stimmt.
Mit dieser
ja.
dummen Frisur, mit den dummen Witzen.
Ja.
Ja, das ist gar kein Problem. Könnte ich sagen.
Ja, doch, das stimmt. Aber das war halt einfach am Ende der letzten Folge, kam dann so ein Einspieler, so, wie heißt nochmal der Schauspieler von Marshall?
Ach Gott, weiß ich gerade
gar nicht. Ja, Schauspieler von Marshall als
Marshall
Erickson. Und dann Allison Hannigan als Lily Aldrin. So, und dann die ganzen einzelnen Charaktere und es war halt schön.
Mhm.
Und das hat mich traurig gemacht. Aber wie ja alle wissen, bin ich auch sehr nah am Wasser gebaut. Und weine sehr schnell.
Spätestens jetzt wissen es alle.
Ja.
Ich muss sagen, das Ende fand ich natürlich. Also ich wusste, als ich es geguckt habe, wusste ich schon, wie das Ende aussieht.
Ja, ich auch.
Wurde quasi schon, obwohl es damals noch relativ zeitig war, gespoilt. Und deswegen war ich halt nicht so überrascht, dass das Ganze so das Ende halt, ich war jetzt nicht so überrascht oder so frustriert von dem Ende, weil ich ja eigentlich schon wusste, was auf mich zukommt.
Ja.
Und dann fand ich es gar nicht allzu scheiße. Also wenn man sich einmal mit dem versöhnt hat, was passiert, klar, es ist dumm, es ist Hollywood, es ist kacke, aber es ist halt immer noch irgendwo ein nettes Ende für eine Serie, die, also klingt doof, es ist ein scheiß Ende, aber ich mag die Charaktere und dass zum Beispiel auch einfach Marshall und Lily halt, dass bei denen alles gut ist, dass Barney halt da seinen Weg irgendwie noch findet und all so Sachen. Und das sind halt so Sachen, wo ich denke, okay.
Was ich halt auch ein bisschen komisch fand, war, dass Barney einfach auch jetzt einen Sohn hat. Das fand ich halt so ein bisschen unnötig, weil ja, okay, er sagt dann, ja, das ist seine große Liebe und alles, dieses Kind, aber.
Man kann nicht sein Kind ficken.
Ja, sollte man zumindest nicht. Also man kann schon, man sollte es aber nicht tun.
Das, meine liebe Freunde, ist ein No-Go.
Ja, aber es ist halt so ein bisschen. Er wollte halt nie Kinder. Er hat sich immer also immer war das so sein schlimmster Albtraum, außer als er halt mit Robin zusammen war, aber ist er ja jetzt nicht mehr. Und dann hat er einfach mit einer wildfremden Frau ein Kind und sagt, ja, ist okay.
Ja, aber es geht ja, also das hat er ja entwickelt durch seinen Bruder, der ja dann auch ein Kind adoptiert hat. Und da hat er ja auch dann schon bei der Taufe irgendwie viele Bilder mit gemacht und so, oh, ich zeig dir, wie das Leben funktioniert. Er war mega begeistert davon. Da hast du
ja, aber dann also ich meine, das haben wir wahrscheinlich auch, aber trotzdem würde ich mir jetzt nicht ein Kind machen lassen von irgendeinem und dann sagen, okay, das ist cool so.
Nein, aber ich sag mal, in der Logik der Serie ist es ja dann wahrscheinlich so, dass es halt einfach die Vatergefühle in ihm geweckt hat. Und was kann es wichtiger für...
mit einer Fremden dann, also mit einer, die wir halt gar nicht kennen.
Aber was kann es wichtiger geben als Barney, weil nachdem das mit Robin ja nicht geklappt hat, dann kann es ja eigentlich nur noch eine Erfüllung seines Seelenfriedens dahin finden, dass es halt seine Wissen weitergibt. Und dann ist ein Sohn natürlich perfekt.
Das war ein Sohn, ne?
Ich glaube.
Ja, ich
also
ich nee, es war eine Tochter.
Echt?
Ich meine schon,
ja. Aber selbst dann. Es ist sogar noch moralisch besser, wenn er dann sein Wissen weitergibt.
Ja, aber ich weiß nicht, ich fand das irgendwie dann so ein bisschen charakterabweichend.
Glaubst du, wenn Barney, sagen wir mal, es war eine Tochter.
Hm?
Glaubst du, dass Barney der Tochter beibringen würde, selbst Männer rumzukriegen oder wie sie sich davor schützen sollte, solche Männer schwierig abzubekommen?
Wahrscheinlich eher schützen. Also wenn ich mir vorstellen würde, dass mein Vater dann mir halt so Tipps geben würde oder sowas. Also kein Vater möchte das doch. Also, oder, ne? Also
weiß ich nicht. Also es ist halt die Frage, wie man Barney einschätzen wird, ob man jetzt sagt, am Ende ist er dann doch der moralische.
Ja,
oder er sagt halt Hauptsache bumsen, ne?
Nee, das kann ich mir vor allem bei einer Tochter, weil Väter sind halt auch immer noch so ein bisschen beschützender, wenn die Töchter haben.
Ja. Noch eine andere Sache oder ein alternativer Name für Tinder. Hauptsache bumsen.
Okay.
Okay, kommen wir. Achso, ich habe ja auch gar nicht gesagt, was diese Woche.
Ja, abging. Was ging bei dir ab?
Game of Thrones.
Natürlich.
Sehr gut. Die erste Folge ging los. Ich habe ein etwas über eine Stunde langes Recap mit meinem Kumpel Jason aufgenommen auf Barojax.
Spawn.
Spawn?
Ja, sponsored.
Ach so, okay. Ich dachte einfach SpongeBob. da haben wir in einer Stunde spoilerintensiv über die Folge geredet. Das werde ich hier natürlich jetzt nicht tun. Aber ich möchte jedem nochmal Game of Thrones nahelegen, der das noch nicht gesehen hat. Also man soll ihm zumindest eine Chance geben, weil es ist wirklich meiner Meinung nach filmisch, inhaltlich, von dem Universum, was es bearbeitet, einfach die beste Serie, die es momentan einfach gibt. Es gibt keine Serie,
die nicht... Das ist ein boldes Statement.
Aber es gibt tatsächlich Bolton als Family Name bei...
Ach echt?
Ja, es gibt einen Bolton, deswegen Müsste ich gerade so mit so. Das wäre gerade eine Referenz von dir, so. Ach, das ist ein bolter Move. Nee, aber ja, wie gesagt, ich finde es halt einfach, ich liebe die Serie richtig krass hart und ich hatte bisher eigentlich immer das Ritual gehabt, dass ich dann vor Staffelbeginn einer neuen Staffel, das habe ich bei der sechsten und ich glaube seit der dritten gucke ich das relativ live, also immer wenn es rauskommt in Amerika, sofort dann am Montag muss es geguckt werden und ja und es ist immer wieder so ein riesengroßes Ereignis. Endlich ist der Montag mal nicht mehr scheiße. Dann kann man sich freuen auf Game of Thrones.
Ja, okay.
Und ja, wie gesagt, ich finde diese Hintergrundgeschichte, die Familienstränge, die politischen Machtverhältnisse, allein jetzt, wobei schon vieles auf Endgame quasi gelegt wird in der Serie.
Wirklich? Echt? Also wie haben die irgendwie eine bestimmte Anzahl an Staffeln, die machen wollen?
Ja, das ist die vorletzte Staffel.
Oh, shit.
Und diese Staffel hat nur 7 Folgen.
Oh, wow.
Deswegen, die wollen jetzt halt wirklich sehr schnell zum Ende kommen. Und ich habe die Theorie, dass sie diesmal mehr Action-Folgen machen wollen, weil es gibt ja eigentlich immer, es gibt sehr, ich sag mal, budgetfreundliche Folgen, wo dann viel geredet wird, viel Exposition ist. Und dann gibt es halt so, also das ist kein Spoiler, wenn man den Titel einer Folge sagt, aber es ist halt Battle of the Bastards. Das ist halt eine riesengroße Schlacht, die sich vor Herr der Ringe nicht verstecken muss, die richtig inszenatorisch richtig gut gemacht ist. Und da ist natürlich super, super viel Kohle einfach ins ganze Set-Design und so reingeflossen. Und budgetmäßig teilen sie sich das auch immer so auf, dass halt gerade vor so größeren Folgen halt sehr viel Exposition halt ist, damit die halt das Budget halt dann gut verteilen können. Und wenn die sagen, die haben jetzt nur 7 Folgen, glaube ich, dass es einfach mehr von solchen Folgen geben wird. Dementsprechend das Geld nicht mehr dafür für 3 andere. Oder die haben halt wirklich jetzt auch gesagt, ey Leute, wir müssen nicht mehr erzählen, als wir müssen.
Ja, oder das kann auch sein.
Und wollen dann relativ schnell dann zum Finale übergehen. Und und es ist halt, jetzt gerade merkst du auch wirklich so dieses Final-Feeling eigentlich an. Also Charaktere kommen an Punkte an, wo man sie schon lange haben möchte. Die Gefahr wird immer präsenter, so die Leute, die Charaktere werden immer wahnsinniger und nervöser und du findest einfach so, ach, geil, das ist so, die sind so menschlich, weißt du, weil die einfach so, bei je abgefuckter die Situation ist, desto abgefuckter ist auch deine Persönlichkeit. Und ich finde, das zeigt die Serie sehr, sehr gut und das macht es gerade so sehr, sehr spannend. Die erste Folge, muss man allerdings sagen, ist jetzt natürlich nicht der Mega-Burner, ist aber wieder schön, in Westeros zu sein und mit den Leuten
mit
abzuhängen.
Mit den Dudes abzuhängen, ja.
Wirklich. Ein bisschen Mehl trinken oder sowas. Ja, das
bin
war...
Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Auf wir jeden werden bestimmt nochmal öfter davon hören,
das jetzt,
wenn die Staffel wieder läuft.
Genau, das wird jetzt auch jedes Mal eine Empfehlung, gibt es das Game of Thrones Manifest, wo ich einfach drüber rede, dass ihr die Serie gucken sollt.
Ja.
Ich kann es aber auch nachvollziehen, wenn man es nicht gut findet, weil die Serie ja sehr extrem ist, die Darstellung von Sex und Gewalt angeht.
Ja, das stimmt.
Und gerade auch in Kombination von beiden. Aber also argumentativ würde ich da jetzt, wenn es auf eine Diskussion hinzulaufen würde, würde ich wieder sagen, dass ja das Ganze einem gewissen Zweck dient und dass man über manche Tabuthemen auch mal bewusst reden muss, damit man da weiterkommt in der Diskussion. Aber das Fass wollen wir gar nicht aufmachen. Aber wie gesagt, wenn es Leute gibt, die sagen, okay, das ist mir zu hart, klar, dann würde ich die jetzt nicht Clockwork Orange-mäßig dazu zwingen, das irgendwie die ganze Zeit nur zu sehen.
Aber Clockwork Orange war ein guter Film.
Auf jeden Fall, sehr zu empfehlen auch. Aber auch da würde ich wieder sagen, wenn man nur Transformers bisher gesehen hat und das die einzigen Filme sind, dann
das stimmt.
Vielleicht
man
nicht
muss
so
halt so ein bisschen das Genre auch mögen, ne?
Genau.
Also was heißt mögen oder einfach akzeptieren.
Genau.
Man muss ja nicht gleich irgendwie Fan von A Serbian Movie oder so sein, sondern...
Genau. Und jetzt verleihen wir einen sehr großen Preis, den größten, den wir, unserer Macht steht, zu vergeben.
Ich fühle mich wirklich geehrt, also ich habe jetzt auch ein bisschen Herzklopfen.
Als die NATO dann auf uns zukam und sagt so, ey, ihr dürft das jetzt ankündigen.
Ja.
Und zwar, das Jahr 2000 ist ein sehr junges, gerade mit 17 Jahren. Das war noch sehr jung. Aber das alte Jahrtausend, da gab es ja auch schon ein paar Sachen, die man vielleicht auszeichnen könnte. Und dementsprechend kommen wir heute zur Verleihung des goldenen Zahnrads für die Verleihung der Erfindung des Jahrtausends. Und da haben wir uns ganz schnell zu entschieden, den Reißverschluss.
Es ist halt auch keine Debatte. Also, wenn man darüber nachdenkt, was hat das Jahrtausend ausgemacht?
Genau.
Reißverschluss.
Ja, es sind sehr viele Prominente gestorben in dem Jahrtausend.
Ja, aber Reißverschluss.
Der Reißverschluss, klar.
Also
das ist das, was am Ende übrig bleibt.
Reißverschluss. Also Reißverschlussverfahren, Reißverschluss an der Hose, Reißverschluss am Oberteil. Es ist halt Absolut.
Reißverschluss.
Genial.
Am Penis. beim Pinkeln sich ein bisschen verschätzt mit den Längen.
So meinst du das? Okay, ja. Das kann schon mal wehtun.
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Dementsprechend das Thema diese Woche. Nein, wir reden diesmal über ein Thema, was uns sehr, sehr interessiert.
Was am Herzen liegt.
Genau, was uns am Herzen liegt, was überraschend viel Zeit unseres Alltags frisst.
Zu viel.
Genau, und zwar YouTube.
Ja, YouTube.
Genau, man kommt sowieso nicht drum rum, wenn man mit uns lang genug zu tun hat.
Also, nee, absolut nicht.
Ja. Ich weiß noch tatsächlich, als wir regelmäßiger Serien geguckt haben bei mir, hatten wir auch einfach danach noch, also obwohl die Serie war dann irgendwann vorbei, so um 21 Uhr und dann einfach so bis, keine Ahnung, bis 10 oder 11, vielleicht noch 12 Uhr, manchmal auch 5 Uhr morgens.
Also wir saßen auch schon bis 5 Uhr morgens bei dir, möchte ich jetzt
genau, einfach so, ach, das YouTube-Video muss ich dir noch zeigen. Ach, ja. Das ist noch lustig, kennst du eigentlich den?
Ja.
Und das wollen wir jetzt mit euch teilen, hoffentlich nicht bis 5 Uhr morgens.
Nee, also...
So viel Zeit habe ich dann doch nicht.
Nee.
Aber ja, das ist das Thema der Woche und da möchte ich dich doch mal fragen. Wenn wir jetzt mal abstecken müssten, wir reden erstmal über die Top-Kandidaten, über die für dich YouTube definieren, also die dein YouTube...
Also für mich persönlich oder
für dich persönlich, nicht YouTube
also die ich global. Am meisten schaue einfach.
Aber vielleicht, bevor wir da... Also du kannst ja darüber schon mal nachdenken, aber vielleicht hast du gerade ein gutes Fass aufgemacht und zwar YouTube allgemein. Was hältst du denn davon? Also YouTube
jetzt
als
ist halt wieder die Frage, YouTube Deutschland.
Warte mal ganz kurz.
Ja.
Du kannst noch eine Sekunde über die Frage nachdenken. Alexa, was ist YouTube?
YouTube ist ein 2005 gegründetes Videoportal des US-amerikanischen Unternehmens YouTube, LLC, seit 2006 eine Tochtergesellschaft von Google Incorporated, mit Sitz im kalifornischen San Bruno.
Jetzt, wo wir diese Definition endlich haben.
Zum dritten Mal.
Was ist für dich YouTube? Was magst du an YouTube? Was findest du vielleicht doof an YouTube?
Das ist halt auch immer so eine Frage, die man dann auch immer von Leuten gestellt bekommt, die das nicht so ganz verstehen, dass man YouTube schaut oder da einfach interessiert dran ist. So, warum? Warum?
Ja.
Es ist halt irgendwie auch schwer zu erklären, weil klar, du kannst halt einfach die YouTuber schauen, die Musik machen und deren Musik gut finden, wie das zum Beispiel bei mir mit Dodi ist. Die macht halt nicht nur Musik, aber schon überwiegend. Dann kannst du dir natürlich auch Vlogs reinziehen, die, wo du eigentlich nur jemanden bei seinem Tag beobachtest.
Das ist ein Videotagebuch.
Ja, genau. Ne? Oder du kannst dir auch Reisetagebücher anschauen. Also es ist halt so ganz verschieden, aber für mich YouTube ist halt, es ist halt immer ein Unterschied. Ich treibe mich mehr in dem britischen YouTube rum. Also mit YouTube Deutschland habe ich eigentlich so gut wie gar nichts zu tun, weil ich das halt wirklich katastrophal finde. Ich finde, es gibt wenige Ausnahmen, die ich jetzt kenne und schaue, die man wirklich schauen kann. Und der Rest ist halt einfach wirklich... Also wenn man sich einmal die Trends anschaut, dann möchte ich mich eigentlich nur übergeben. Die einzige deutsche YouTuberin, die ich wirklich noch verfolge, ist Mirella. Mir relativ egal.
Also... War das jetzt deine Aussage oder heißt sie so?
Mirella heißt sie und ihr Kanal heißt mir relativ egal.
Okay, ich dachte schon, ich interessiere mich für Mirella. Mirella relativ egal, das wäre ein Wortwitz von dir oder
so. Achso, nee, so ist ihr Kanal und die finde ich halt noch wirklich lustig und cool, aber das war es dann halt auch. Und ja, beim Britischen ist es dann wieder anders.
Genau.
Wie sieht es bei dir aus?
Ja, bei mir ist es, also prinzipiell YouTube, für das, was es steht und wie es funktioniert, finde ich es sehr... prinzipiell erstmal sehr gut natürlich, anarchisch, so wenn man es vergleicht mit anderen Medien, so gerade mit Fernsehen und mit Serien oder Filmen oder sowas. Das sind so, wie YouTube da funktioniert und auch wie das Bezahlmodell funktioniert, ist einfach quasi Match made in heaven für jeden Kreativen eigentlich da draußen.
Ja,
weil du prinzipiell immer die Möglichkeit hast, du kannst Videos oder Content produzieren, online stellen und du kriegst Geld dafür. Und prinzipiell hast du da keinen Arbeitgeber, du hast da keinen wirklichen Kontrollmechanismus dahinter.
Ja, mittlerweile ja leider schon.
Das ist halt, ich sage mal, grundprinzipiell quasi. Und das hat ja auch viele einfach motiviert, mich ja auch, dich auch eine Zeit lang, sich einfach mit dem Thema auseinanderzusetzen und da halt auch selbst tätig zu werden auf dem Gebiet.
Ja.
Und das ist prinzipiell erstmal eine sehr, sehr, sehr gute Sache und eigentlich verwunderlich, dass es sowas gibt, auch in der Form mit der Bezahlung, weil klar, wir hatten Konkurrenzmodelle wie Vimeo und Clipfish und Daily Motion, Und was gibt's denn dann noch? My Video gab's noch?
Ja, es gab noch, genau.
Da müsste ich jetzt echt schon überlegen. Die anderen,
aber weil ich habe auch nie wirklich eins benutzt, also es war halt schon immer YouTube.
Ja, das Lustige ist, My Video hatte ja auch mal eine ProSieben-Show.
Ja, haben die das nicht noch immer noch?
Nee.
Also es gibt doch auch noch...
Also My Video gehört zur ProSiebenSat.1.
Ja, genau, das wollte ich.
Also auf jeden Fall Clipfisches RTL.
Ja.
Aber die Sache ist, dass also eine lustige Anekdote bei der Geschichte, als... Ich glaube, ich war so 13, 14 oder so. Und mein Nachbar Alvin, lieben Gruß an der Stelle, hat Videos, oder wir haben beide Videos quasi auf der einen Seite runtergeladen, auf der anderen Seite hochgeladen. Und weil mein Video nur in Deutschland funktioniert, waren wir dann relativ schnell so auf Top 10.
Mhm.
Und die haben ja dann auch immer so ihr Ranking gemacht in der Show. Und wir hatten dann immer gehofft, dass die irgendwann mal bei Alvin anrufen, weil der hat ja das Top 2 Video, was aber geklaut war von Flutsch und Weg, so diese, wo die Schnecken getanzt haben. Ja, Everybody Dance Now und so ein Quatsch. Und da haben wir die ganze Zeit gedacht, vielleicht kommt er in diese Show, einfach nur durch nichts tun und durch keine eigene Arbeit. Aber natürlich haben sie sowas sofort rausgefiltert und ne, das ist natürlich dann auch Quatsch gewesen. Aber wie gesagt, also gerade auch, also ich weiß gar nicht, wie es jetzt komplett überall läuft, aber ich weiß zum Beispiel das Clipfish und Clipfish ist sehr Netflix-mäßig geworden. Also gibt es jetzt kaum noch User-Created Content, sondern halt hauptsächlich so Sachen, die bei RTL gelaufen sind.
Ach so, okay.
Halt auch Animes zum Beispiel. Und ja, mein Video, glaube ich, gibt es gar nicht mehr in der Form. Dafür irgendwie ProSiebenMax-Streaming-Seite oder sowas.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, auch in der Größe, es gibt ja wirklich komplette Marken, gerade die im Internet-Kosmos, zumindest in unserem YouTube-Kosmos, kaum wegzudenken sind, die durch so einen Quatsch richtig viel Kohle gemacht haben. Und da kommen wir dann zu den Leuten, zu denen wir dann gleich reden, unseren YouTube-Lieblingen, aber auch so Namen wie PewDiePie oder Markiplier oder wer heißt der nochmal? Fred?
Oh ja, stimmt.
Der Typ,
ja, den gibt's auch noch. Den habe ich letztens noch sogar gesucht.
Tatsächlich, der war ja auch mal eine ganze Zeit lang der größte YouTuber überhaupt, der erste, der 1 Million Abonnenten bekommen hat auf YouTube. Und der hat auch einfach einen Vertrag bei Nickelodeon, der macht da seine
Fringe-Show. Ja, der hat ja auch bei Hannah Montana mitgespielt und so.
Ja, wo ich mir auch denke, okay, vor allem mittlerweile ist der Typ und einfach...
iCarly, glaube ich.
Mittlerweile ist der Typ, glaube ich, 27 oder so.
Ja, also und, sieht halt immer noch aus wie 12. Also.
Ja, und der macht vor allem immer noch dieselbe Nummer, wo ich dann auch denke, Alter, wie lange wollen sie die Kuh eigentlich noch melken?
Ja.
Aber da ist halt auch genau die Kontroverse drin. Auf der einen Seite super für Kreative, da halt Geld mitzumachen. Auf der anderen Seite bekommen auch Leute Geld mit so einem Quatsch wie Fred. Oder einfach nur eine high-pitched voice hat und einfach mega nervig ist.
Ja.
Und auch wenn es am Anfang diese Idee war, von wegen hat diesen nervigen kleinen Bruder und will den eigentlich parodieren, ist es dann irgendwann einfach auch nur noch nervig. Und dann kommen wir zu den YouTube-Deutschland-Trends, wo wir heute sind. Wo irgendwie...
Von Pranks über...
Genau.
Über Apo-Red. Unangebrachte Pranks über...
Oh, fuck. Unser Video kommt ja auch auf YouTube. Und wenn wir jetzt ApoRed und die ganzen großen deutschen YouTuber dissen, ob die einen Diss-Track über uns machen?
Hoffentlich.
Aber dafür sind wir wahrscheinlich zu irrelevant.
Ja, wahrscheinlich.
Irrelevant. Deswegen haben wir uns so genannt. ja, jedenfalls, ich sehe es bei YouTube Deutschland ein bisschen anders wie du. Ich habe da meine 2, 3 Favoriten, die aber mehr so aus dem Games-Journalismus kommen und da halt einfach dann Erfahrung mitbringen und dann dementsprechend da halt eine gewisse Professionalität an den Tag legen. Das ist jetzt nicht 0815 YouTuber oder ein Let's Player oder sowas. Dementsprechend, das ist halt so eine Sache. Ja, sorry, ich bekomme gerade die ganze Zeit Nachrichten von.
Hast du dein Handy etwa nicht?
Ja, doch, aber.
Auf Flugmodus? Nicht. So wie ich?
Ja, Flugmodus schon, aber ich habe WLAN hier.
Ach so, ja, bei mir schaltet sich dann direkt beides aus.
Ach so, nee, WLAN habe ich.
WLAN. Du bist hier quasi zu
Hause. Mein russischer Freund WLAN.
WLAN.
Der begleitet mich überall, wo ich zu Hause bin. ja. Aber wen würdest du denn sagen? Okay, wir machen mal so ein Top-3-Ranking. Reden wir mal über deine 3 Lieblings-Channels. Oder 3. Deiner Lieblingschannel, sagen wir mal so. Willst du mit den größten direkt jetzt schon anfangen? Oder ist das das Grande Finale?
Ich muss halt jetzt gerade mal kurz überlegen, wen ich denn da wähle. Weil
okay, soll ich mal anfangen?
Ja, fang mal an.
Okay, jetzt nicht unbedingt meine Top 3 forever, aber halt mit unter den Top 3 oder Top-Listen überhaupt, die ich sehr, sehr gucke, ein amerikanischer YouTuber, der nennt sich Pro Jared. Jared Knabenbauer.
Oh je, der Arme.
Ja, also er heißt einfach Knabenbauer und ich finde es immer wieder lustig, dass er seinen eigenen Namen nicht richtig aussprechen kann. Aber der ist bei dem Netzwerk Normal Boots, wie viele andere große YouTuber. Eine ganze Zeit lang war da auch JonTron Und
ja. Der Name sagt mir was.
Genau, und Peanut Butter Gamer. Ich glaube, die von Did You Know Gaming sind ja auch dabei. Und ich sag mal, von der ganzen, also ich meine, die machen alle relativ ähnlichen Content, außer Did You Know Gaming, das ist quasi reine Faktenflut oder hier Know, so Trivia-Stuff. Ja. Aber Pro Jared schafft es halt, diesen, ich sag mal, Review-Fun-Content so am professionellsten zu machen. Gibt ihm den Namen Pro Jared. Aber er macht halt auch einfach Sachen, die sind halt sehr auf so einem qualitativ sehr hohen Niveau einfach. Also auch so Sachen wie sind Sachen geschrieben oder wie er Sachen formuliert, was am Ende bei rumkommt, wie er seine Videos schneidet. Die sind nicht so nervig, dass du irgendwie denkst, dass, also die fliegen die ganze Zeit Buchstaben und Memes durch die Gegend. Ja. Sondern es ist halt mit einem guten Maß, dass es immer noch unterhaltsam ist, ohne dass halt die Informationsgehalt komplett flöten geht.
Ja.
Und ich glaube, das wird man auch bei mir sehr häufig noch merken.
Ja.
Ich bin sehr informativ orientiert, was halt solche Sachen angeht. Und ich mag einfach YouTuber, die tatsächlich noch einen Inhalt irgendwie rüberbringen.
Wenn man die Spülmaschine nicht ausleert, sondern einfach umkippt. So.
Ja, ach egal. Es ist halt Hintergrundkulisse, hallo?
Ja.
Da müssen die Leute halt auch konfrontiert werden. Die sind die ganze Zeit in unserem Tonstudio, was mit vergoldeten Wänden. Obwohl, das wäre sehr hallig.
Ja, das stimmt.
Bevor so ein kleiner Raum, wo nur Gold an den Wänden ist. Naja. Genau, Pro Jared. Auf jeden Fall, ja, sehr guter Content. Ich mag seinen Stuff, der ist sehr, sehr nerd-orientiert, also nicht nur videospielmäßig, sondern er spielt am liebsten auch noch Rollenspiele.
Mhm.
Mag Magic Trading Card Game, also das Magic the Gathering sehr, und spielt unglaublich gerne Dungeons and Dragons. Also der ist wirklich so der Premium-Nerd. Und dafür tritt er wirklich mit einem überraschend großen Selbstbewusstsein auf. Und nein, das ist gar nicht so ironisch gemeint, weil er ist halt auch einfach sehr selbstbewusst, wie er sich gibt halt ist, ohne dabei zu arrogant zu wirken. Und das ist halt so ein Ding, das weiß ich an ihm sehr zu schätzen. Und ja, wer Gaming mag und der auch sich gern für Retro-Spiele oder Nischenspiele interessiert, Pro Jared würde ich da echt gerne mal empfehlen. Hat natürlich auch eine Gameplay, so ein Let's Play-Channel, nochmal Pro Jared Plays. Ne? Wenn man Fan davon ist, kann man es machen, wenn nicht, dann nicht. Aber ja, würde ich jetzt erstmal so als Empfehlung raushauen. Und jetzt deine.
Hast du jetzt mit dem Number One angefangen?
Nee, oder das ist ist so ein Mittelding.
Okay.
Ist jetzt nicht mein absolut Favorite. Da habe ich auch noch ein paar eigentlich.
Ja. Okay, also dann fange ich jetzt einfach mal mit Kick the PJ an. Habe ich vielleicht auch schon mal erzählt.
Ja, da hast du mir mal Sachen davon gezeigt.
Ist ein Mitte 20-jähriger Brite und ist einer der kreativsten Menschen, die ich jemals irgendwie sehen durfte oder beobachten durfte. Und er hat schon einige Kurzfilme selber rausgebracht. Und selbst wenn er halt einfach nur ein Q&A filmt, also Frage-Antworten-Video, ist es halt wieder so abgespaced und so kreativ, dass es halt wieder alles andere ist, aber kein Q&A. Und er doch irgendwie Fragen beantwortet, jetzt als Beispiel.
Mhm.
Und er hat halt, ja, ich habe dir, glaube ich, den Forever Train gezeigt.
Ja, genau.
Also es ist halt, die Charaktere sind halt alle von ihm selbst. Die Storys sind von ihm und das ist halt einfach so kreativ und so gut gemacht. Und er macht halt irgendwie so 1 bis 2 Kurzfilme im Jahr, also dass er halt Zeit und das Budget dafür hat, weil er muss es ja halt auch schließlich selber bezahlen. Mhm. Ja, und er macht einfach echt richtig gute Sachen.
Wollen wir vielleicht dazu sagen, wenn wir die Leute ansprechen, in welchem Größenverhältnis die sind? Also so
Abonnentenzahlenmäßig,
sind jetzt nicht genau, aber so grob im Spektrum. Ja. Weil ich finde, das hat auch viel nochmal damit auszusagen, von welcher Art von Produktion wir hier reden, weil es ist nochmal ein Unterschied, wenn zum Beispiel jetzt jemand, auf den ich gleich noch zu sprechen komme, der es quasi einfach nur in seinem Büro macht, so als Nebenjob, bis hin halt zu, wenn man halt wirklich zu den ganz großen Big Playern kommt mit PewDiePie und anderen Leuten, die halt da einen Haufen Geld mit verdienen und dementsprechend viel in die Produktion stecken können. Und ich würde jetzt Kick the BJ?
PJ.
PJ. Ist ja auch der beste Buddy von PewDiePie, war das das?
Ja, genau.
Der ist natürlich jetzt schon im 2
Millionen? Nee, 1 Million. 1,5, okay. So würde ich so sagen.
Okay, aber
ich bin mir jetzt aber nicht sicher.
Okay, aber ist jetzt kein Typ, der in seiner Garage filmt oder so.
Nee,
also der hat schon sehr professionelles Equipment und
auf jeden Fall. Er hat auch Unterstützung und das ist halt immer so ein Team von ihm, seiner Freundin und halt noch ein Schulfreund von dem. Die machen halt quasi den Grundriss von den Kurzfilmen und dann schreiben die halt immer Freunde an, was weiß ich, PewDiePie zum Beispiel.
Hey Pewds, hast du Zeit?
Ja, also dann spielen halt alle möglichen Freunde in diesen Film mit und es ist halt immer wieder cool, da bekannte Gesichter zu sehen. Mhm. Ja, wie bei welchem Größenspektrum war es bei dir?
Achso, Pro Jared ist jetzt kurz vor den Millionen. Mhm. Also ich glaube, der ist bei 900.000 oder so. Auf jeden Fall natürlich ein, ich sag mal, es ist sehr, also es ist seine YouTube-Ecke, in der er das immer filmt. Das ist so, also die typischen IKEA-Regale vollgepackt mit Spielen, ja, so.
Okay.
Und sonst gibt es ja jetzt nicht vom Production Value mehr da drin. Er hat natürlich sehr gute Kamera und sowas alles. Also es ist auf jeden Fall schon jetzt nicht mit der Handykamera gefilmt, wobei das ja auch nicht so schlecht ist.
Mittlerweile nicht mehr, aber
ja.
Ja.
Ne? So, um die Million rum.
Um die Million. Eine lässige Million.
Genau. Wobei ich auch den Effekt irgendwie verspüre, dass so dieses Wachstum, was ein Channel irgendwann erreicht, dass es irgendwann auch zum Stottern kommt. Weil ich muss zum Beispiel...
Findest du? Ich denke immer, dass es eher irgendwann ab einer Zahl einfach nur noch einmal weitergeht.
Ja, das stimmt auf jeden Fall auch. Also im Fall von PewDiePie ist es einfach so wie so ein Essential-App, wenn du ein neues Handy hast.
Ja.
Das hat eigentlich jeder im Abo irgendwo. Aber ich weiß nicht. Also ich kenne zum Beispiel auch... Das ist jetzt sehr clever, weil ich hätte ihn jetzt nicht erwähnt in meiner Top 3, aber ich rede jetzt trotzdem darüber. Und zwar Pat the NES Punk, der so im Zuge von Angry Video Game Nerd und Cinemassacre so mit groß geworden ist, weil er halt auch Retro-Game-Reviews gemacht hat zu einer gewissen Zeit vor 6-7 Jahren.
Mhm.
Und der ist seit jeher bei 300.000 Abonnenten und das auch schon seit mehreren Jahren. Also der hat halt jetzt auch keinen größeren Wachstum mehr. Und bei Pro Jared weiß ich auch noch, dass ich vor ein paar Monaten schon gesagt habe, oh, der hat bald die Million geknackt. Mhm. Und dann kam halt jetzt auch nicht mehr so viel dazu. Okay. Ne? Wahrscheinlich ist einfach die Rate mittlerweile so anders, wie als damals die jetzt Big Player halt groß geworden sind, dass einfach das jetzt länger dauert, dass mehr Abonnenten dazukommen, weil viele schon sehr etabliert sind in ihrem Sehverhalten.
Ja, das kann sein.
Und das ist zumindest so eine Beobachtung, die ich mache. Aber vielleicht mal eine Frage noch zwischendurch. Wie findest du eigentlich Kollaborationen zwischen YouTubern? Eher anstrengend oder eher nett?
Das, finde ich, kann echt so unterschiedlich sein.
Ja, das stimmt.
Also es gibt halt einfach Kombinationen, die halt immer funktionieren. Und es gibt halt Kombinationen, die einfach nur, wo man merkt, dass es einfach nur wegen den Klicks gemacht wird.
Okay, hast du ein Beispiel für beides?
Nehmen wir jetzt einfach mal für das, was funktioniert, PewDiePie und PJ.
Ja.
Dan und Phil, Dodie und Evan. Das funktioniert halt einfach.
Hat Dan und Phil als Kollaboration angefangen?
Ja, das sind immer noch zwei separate Channels, wo die Videos.
Aber die als haben Dan und Phil Gaming, ne?
Ja, genau.
Die haben auch einen Dan und Phil so Channel, oder?
Nee, Dan und Phil Gaming und dann hat Dan seinen Channel und Phil seinen Channel. Aber sie machen halt schon oft Kollaborationsvideos.
Ja, gut, eigentlich nur, oder?
Nee.
Ja, aber man kennt sie halt eigentlich.
Es ist quasi, ja, man kennt sie zusammen, aber es hat jeder noch seinen separaten Channel.
Okay.
Seinen separaten Channel, wo auch Videos alleine kommen, halt so einmal im Monat höchstens.
Ja.
Und was halt einfach nicht funktioniert, ist dann wie zum Beispiel, jetzt fällt mir natürlich kein Beispiel ein, aber alles mit Babys Beauty Palace.
Ja.
Beispielsweise. Oder wenn wir jetzt einfach...
Ja, solche Sachen wie Bibi redet über irgendwelche peinlichen Geschichten und so ein Instagram-Blogger ist dabei. Oder
ja,
so,
keine genau.
Ahnung. Das sind halt so, ja klar, aber gut, das sind jetzt die Sachen, die jetzt nicht so, die wir jetzt auch nicht so gucken.
Ja.
Ich dachte, du hättest vielleicht aus deinem Kosmos noch irgendwas, wo du irgendwie
ich
sagst, so.
Ich weiß gar nicht, was halt.
Aber man neigt ja auch einfach selbst dazu, oder das merke ich auch bei mir selbst, so, wenn du halt zwei YouTuber, die du kennst, wenn die zusammenarbeiten, denkst du, ach, wie schön.
Ja, das
stimmt. Wobei es natürlich auch einfach, ne, dass das Kombinieren der Fanbase einfach ist.
Ja, das stimmt.
Das ist ja eigentlich ein Marketing-Move, aber trotzdem denkt man so, ach ja, nee, schön.
Ja, aber ich finde, man merkt halt super schnell, ob die Leute eine Connection haben oder halt das wirklich einfach nur machen, sich das erste Mal treffen, sich hinsetzen, ein Video filmen und dann, wie zum Beispiel das halt auch bei VidCon oder Playlist Live oder so vorkommt, wenn diese ganzen YouTube-Conventions sind, dann schießen die Kollaborationen aus dem Boden wie sonst sowas, weil die sich halt natürlich alle sehen. Und dann, aber man merkt halt dann einfach so, ja, wir haben uns jetzt hier nur auf der VidCon getroffen, um ein Video kurz zu machen. Und danach sehen wir uns wahrscheinlich nie wieder und schreiben uns nie wieder, weil wir hassen uns eigentlich.
Ja.
Oder dass es halt einfach funktioniert und wir sind wirklich Freunde und haben Bock drauf. So.
Ja, das stimmt. Ich finde, ein Premium-Beispiel für Kollaborationsvideos machen da hier Nostalgia Critic, der Filmreviewer ist, der sich auch... Das ist so eine schwierige Sache, weil da muss ich jetzt etwas länger ausholen. Es gab den Angry Video Game Nerd, der quasi Retro-Spiele wütend gereviewt hat.
Und dann gab es den. Das ist ein Konzept.
Genau. Es war damals revolutionär. Und dann gab es den Nostalgia Critic, der dasselbe für alte Filme gemacht hat. Deswegen Nostalgia Critic, ne, kritisiert die Nostalgie. Und das, was ich gerade sagen wollte, von wegen Nostalgia Critic, ist quasi Angry Video Game Nerd für Filme.
Ja.
Aber da würde man jetzt, der spitzfindige Zuhörer würde da jetzt sagen, ja, aber die haben ja vielleicht nicht, die haben ja beide separat voneinander angefangen, die wussten gar nichts voneinander und ja. Auf jeden Fall, Nostalgia Critic hat ein eigenes Netzwerk oder eine eigene Homepage, auf die er auch verschiedene Inhalte quasi auch schon hochlädt und auch viele Kanäle verlinkt sind. Und das heißt theguywiththeglasses.com und Channel Awesome ist, glaube ich, mittlerweile der offizielle Name dafür. Und der hat eine ganze Zeit lang, und das macht er jetzt, glaube ich, auch schon so seit 8-9 Jahren, hat er jedes Jahr einen Film mit allen Leuten, die in seinem Netzwerk sind, quasi gemacht, so ein Fan, oder nicht Fanfilm, aber halt so verschiedene Geschichten, wie zum Beispiel hat einmal so ein Fantasy-Ding gemacht, wo sich jeder als verschiedene Popfigur, also Popkulturfigur verkleidet hat, die dann damit Witze gemacht haben. Dann gab es, glaube ich, auch schon mal ein Horror-Ding, wo dann alle auch so horrormäßig dann gekleidet waren und dann miteinander interagiert haben. Und das war eigentlich schon immer ganz witzig, weil das ist halt schon so 20 bis 30 Leute sind, die da mittlerweile in diesem Kosmos mit drin schwimmen. Und ich finde es halt einfach eine ganz nette Geste, dass man halt sich da auch die Mühe macht, oder er sich dann auch die Mühe macht, also Doug Walker heißt er, dann auch eine Story zu schreiben, wo halt jeder drin vorkommt, dass halt jeder das irgendwie so auftaucht. Ja. Das ist halt mega aufwendig.
Ja. Und
im selben Topf will ich das schmeißen, wo du gerade mit den Bitcoins gesagt hast. In Amerika gibt es ja noch viel mehr von diesen YouTube-Conventions.
Ja, klar.
Oder da, wo die halt einfach auftauchen. Und das nutzt er halt auch immer, wie zum Beispiel, wenn er hatte einmal Le Miserable, den Film, gereviewt und hatte dazu dann einen Music-Reviewer aus seinem Netzwerk und noch ein Reviewer, ich glaube, jemand, der sich mit klassischeren Medien auskennt, so Oper, Theater, Musicals und Kram. Und damit hat er quasi zusammen dann Le Miserable dann gefilmt, aber natürlich aus seinem Hotelzimmer. Was dann natürlich auch ganz nett war. Und da konnte er halt noch Gags einbauen, wie das jemand, der auch Musik macht, mit dem er befreundet ist, dann so reinkommt, hey, darf ich mitmachen? Und so, nein, wir sind schon zu viele, geh raus. Und solche Sachen halt. Und ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool, wenn Leute auch nicht nur einer schreibt und der andere taucht drin auf, sondern dass halt wirklich einer oder dass halt man sich wirklich Gedanken macht, wie man sinnvoll die Sachen miteinander kombiniert. Und das ist halt dann auch einen Mehrwert hat für das Video an sich.
Ja, und das ist halt nicht einfach so eine Candy-Challenge ist.
Die genau.
Also, ne, also das finde ich halt ganz schlimm.
What's in the box?
Ja, also es ist halt, nee, nicht so geil.
Ja. Gut, dein zweiter Kandidat. Phil, und danach der.
Nein, die nehme ich jetzt einfach mal später zusammen. Ich bin halt, also ich habe halt schon öfter über Dodi gesprochen, deswegen, also Dodi ist halt trotzdem noch sehr weit oben, aber über die habe ich ja auch schon sehr oft gesprochen.
Genau.
Deswegen
Folge 1 war es eine Musikempfehlung
von genau, mir. Ja. Und dann, glaube ich, würde ich jetzt mittlerweile Evan nehmen, also Evan Edinger, der hauptsächlich bekannt wurde, glaube ich, durch seine Reisevlogs. Also er reist halt viel und ist so ein kleiner Louis Cole, kennst du den? Das ist halt so der Reise, also der so Reisevlogger und YouTuber Britanniens. Englands.
Der Reiseblogger Britanniens.
Ja, genau. Und Evan ist halt auch so ein richtig sympathischer Kerl, ist aus Amerika nach England ausgewandert, vor ein paar Jahren hat er studiert und ja, und hat dann jetzt quasi YouTube als Vollzeit gemacht. Der müsste jetzt ungefähr so bei, schlag mich zu, ungefähr 700.000 sein, schätze ich jetzt einfach mal.
Ja.
Und ja, und der hat halt zwei Channel, einmal quasi diesen Reisevlog-Channel und einmal einen ganz normalen Hauptchannel, wo er halt auch Kollaborationen macht und einfach auch viel dieses England-Amerika oder Einwanderung und also viel so dieses, dass er aber Amerikaner in England ist, weil ihm wurden halt so viele Steine in den Weg gelegt, nur weil er nach England auswandern wollte, weil er halt aus Amerika kommt und sowas halt und ja, also ganz verschiedene Sachen.
Ja.
Ja, und ich mag ihn echt gern. Also ich habe ihn auch getroffen letztes Jahr und er ist so ein bisschen, er ist sehr sarkastisch. Und ich glaube, manchmal.
Sehr gut.
Ja, genau. Und manche Menschen könnten das halt echt falsch verstehen, beziehungsweise als unangenehm empfinden und halt als, wie sagt man, rude.
Also, ja, halt als nicht familienfreundlich.
Ja, nee, das nicht. Aber er ist halt so ein bisschen direkter, ne?
Ja.
Und.
Ist halt ab 18 Content.
Nein, auch das nicht. Also er ist halt einfach nur ein bisschen direkter.
Ja, okay.
Und ja, aber er war sehr nett und ich gucke seine Videos sehr gerne und Ich finde, er verpackt es ganz gut.
Ja.
Bei dir?
Ja, da würde ich, also damit würde ich auch direkt gerne eine kleinere Diskussion aufmachen. Und zwar, bei mir ist es Matthew Matosis, der auch aus dem großen Britannien kommt. Diesmal allerdings aus Schottland. Und der einzige Mensch ist, den ich bisher kennengelernt habe, sowohl virtuell als auch in echt, den ich wirklich und wahrhaftig Videospielkritiker nennen würde. Weil der Typ, der ist so krass, der macht halt Reviews zu Videospielen. Mhm. Klingt jetzt erstmal noch nicht so besonders, aber der macht halt wirklich im Detail. Und zwar, wenn ich Detail sage, wirklich jedes Detail. Okay. Also er hat halt, also ich sag mal, seine bekannteren Werke oder bekannteren Videos sind die Review-Serie zu allen 3D-Super Mario-Spielen und zu allen 3D-Zelda-Titeln und zu allen Metal Gear Solid-Titeln. Also quasi immer so eine Serie durchgenommen und die kam dann auch relativ regelmäßig. Sein Problem, oder ich sag mal, ein Problem, was ich dabei habe oder warum er bei mir nicht so häufig geguckt wird, ist, dass er so mal ganz gerne auch mal ein Jahr bis anderthalb Jahre Pause macht. Das liegt daran, dass er natürlich einen Zweitberuf hat, auch in der Industrie und das quasi wirklich als Nebenhobby bestreitet. Obwohl er auch, ich glaube, bei 300.000 Abonnenten ist oder sowas. Also schon im, da könnte man was draus machen, Bereich wäre. Aber er denkt halt sehr viel über seine Videos nach und ist halt so jemand, der hat auch schon viele Livestreams gemacht zu irgendwelchen Spielen, die er halt einfach sowieso zocken würde. Und dann fragen halt auch viele Fans, ich habe ihn auch schon dann online gefragt, so von wegen, hey, wann kommt das nächste Video? Und er sagt dann auch einfach, ja, er überlegt halt, was Sinn macht. Mhm. Und das ist halt eine Frage oder eine Antwort, die ich sehr respektiere, wenn jemand das sagt. Weil das ist halt sowas von nicht gewöhnlich für YouTube, das zu hinterfragen, was wirklich Sinn macht, jetzt als nächstes als Projekt anzugehen. Mhm. Und dementsprechend feiere ich den Typen halt immer sehr gerne ab. Und ich würde mir auch echt gerne weiterempfehlen an Leuten, die halt sich gerne auch kritisch mit Videospielen auseinandersetzen. Also die jetzt nicht nur YOLO-mäßig als abfeiern, sondern halt auch einfach mal wissen wollen, okay, diese zeitlose Klassiker, wie wir sie immer betiteln, ist das denn wirklich, kann man da nicht vielleicht ein bisschen was dran rütteln oder sowas? Oder, oder kann man da nicht mal nachfragen? Und er macht das halt sehr gut in sehr großen Details. Also um dir einen Maßstab, Maßstab vielleicht generell zu geben, ich glaube, sein kürzestes Review zu Super Mario Sunshine vielleicht schmeiße ich das komplett durcheinander, geht aber so 25 Minuten. Mhm. Und ich glaube, das längste Video, was er gemacht hat, ist ein nicht Live-Kommentar, aber ein Commentary über Dark Souls, was 6,5 Stunden geht.
Wow, okay.
Und, aber das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Er hat jetzt nicht einfach das gespielt und dann quasi Let's Play darüber gemacht, sondern hat er einfach Footage aufgenommen und zu jedem einzelnen Gebiet seine Meinung quasi gesagt. Was halt Level-Design-technische Entscheidungen getroffen sind, was für Gegner-Design-Entscheidungen getroffen sind, wo Gegner platziert sind.
Krass, okay, da muss man sich halt auch erstmal mit befassen. Ne?
Genau. Das ist halt wirklich eine Analyse, wie früher im Deutschunterricht, wenn man gesagt hat, so hier, dieses Gedicht analysieren, dann nimmt man sich normalerweise immer so Beispiele raus. Mm. Er nimmt einfach jeden einzelnen Satz quasi raus.
Das ist schon heftig.
Und das ist so viel.
That's Commitment.
Das ist wirklich so harte Arbeit. Und ich habe mich wirklich mit Freuden durch dieses Pamphlet durchgearbeitet. Mm. Und ich habe dann auch wirklich, ich habe es nie an einem Stück gehört, offensichtlich, yes, ja, aber immer so partweise. Und ja, als ich dann auch am Ende war, hat er, glaube ich, auch schon gesagt, so von wegen, ja, es fühlt sich halt an, also auch für ihn beim Aufnehmen und beim Fertigmachen dieses Projektes, hat er, glaube ich, zum Beispiel, selbst die Produktion dieses Videos hat sich wie eine atemberaubende Reise angefühlt und dementsprechend, also das Dark Souls, muss ich sagen, endet quasi sehr unspektakulär, ohne jetzt großen Story-Twist und sowas, sondern es hört einfach auf.
Ja.
Und er hat dann auch gesagt, so, ja, vielleicht sollte ich auch einfach wie Dark Souls weniger rumreden, sondern einfach aufhören. Und dann endet das Video so. Und das ist halt so. Das ist halt, ist sehr konsequent, was er halt dann macht. Und er versucht halt, was auch nicht jeder macht bei Videospiel-Reviews, er versucht den Machern so ein bisschen ein Forum zu geben. Was halt auch eine Sache ist, die wenige Leute machen. Viele Leute hauen immer direkt gerne drauf und dann so, ah, wie kann man das denn machen? Aber man weiß halt nie bei den komplexen Produktionszyklen, die so ein Spiel durchgeht. Vielleicht war es eine outgesourcete Arbeit, vielleicht haben da gar nicht das Kernteam dran gearbeitet, vielleicht war es auch eine Publisher-Entscheidung und so. Und er hat halt sehr großen, oder ich würde jetzt mal einschätzen, dass er schon sehr genau weiß, wie diese Produktionsabläufe abläuft. Also wie das abläuft, wenn ein Spiel entsteht quasi. Mhm. Weil er, also ich weiß gar nicht, ob er es irgendwann mal wirklich gesagt hat, wo er arbeitet. Aber aufgrund des Wissens, was er hat, gehe ich davon aus, dass er halt einfach in irgendwo arbeiten muss als
Branche einfach auch, ja.
Genau, und wie gesagt,
auf jeden Fall Sinn.
Matthew Matosis, sehr große Empfehlung. Der hat auch schon mal einen Shoutout bekommen bei Game Grumps, was ihm, glaube ich, seinen größten Boost gegeben hat, weil Game Grumps ist, glaube ich, bei 3,7 Millionen mittlerweile. Mhm. Ich trage übrigens gerade ein Game Grumps T-Shirt. Hey, I'm Grump, I'm not so Grump. Ja, also Ego Raptor, Aaron Hansen, finde den auch sehr gut und der hat eigentlich mal ein sehr gutes Auge für Talent.
Für Talent, das ist schön. Ja, darüber hat er sich mal unseren Podcast angehört?
Nee, nicht, aber es gibt tatsächlich so Sachen wie Leute, wo ich gar nicht wusste, dass die irgendwie miteinander in Kontakt stehen, aber es gibt, wie heißt der denn nochmal, das ist auch ein Brite, hier Grade A, Under A, sagt das was?
Mm-mm.
Der hat halt als Markenzeichen so ganz schlecht gezeichnete Word-Figuren und macht darüber halt dann so etwas, auch ruderen Content und macht halt auch seine wie so ein Trash-Comedian eigentlich. So, also wirklich auf einem relativ niedrigen Niveau spricht er Themen an, die sehr hoch sind. Also irgendwelche aktuellen Debatten oder sowas und der macht sich da so ein bisschen drüber lustig. Und ihn hat, also zumindest nach Aussage von Grade A, Under A, hat Ego Raptor schon angeschrieben, ob er ihm nicht mal einfach so ein Zeichenboard ausgeben soll, weil er seinen Content so gut findet und er würde sich wünschen, dass er sich ein bisschen mehr kreativ betätigen würde. Das finde ich schon geil. Also wenn
das
man,
ist auf jeden Fall nett.
Weil es ist nicht die erste Story, die man halt von Ego Raptor hört, weil der ist halt ein Typ, der ohne Zweifel einen Haufen Geld mit YouTube macht. Und er nutzt das aber und supportet halt auch so kleine Leute, wie zum Beispiel, also Game Grumps ist natürlich halt, sag ich mal, das Hauptprojekt von ihm so, aber auch ist er sehr tief im Animationsgeschichten drin.
Cool.
Weil er halt Ego Raptor halt war seine vorherige Person, damit hat er bei Newgrounds schon viel gemacht. Kennt halt daher auch viele Leute, worüber hast du letztens nochmal geredet? Bei dem Tod der YouTuber über Ebaums World.
Ach so, Ed
genau.
World.
Ed World, genau. Ebaums World war diese andere Seite. Auf jeden Fall, egal. Und der hat halt sehr viel Kontakt mit vielen Leuten, sag ich mal, aus dieser Zeit. Und es ist halt schon krass, welche Connections er fährt, weil zum Beispiel hier Shovel Knight ist ein Retro-Jump'n'Run, was jetzt letztens rausgekommen ist, war ein Riesenhit auf Kickstarter. Hat also locker das Dreifache von dem eingenommen, was sie eigentlich wollten.
Mhm.
Und die haben einfach dann Ego Raptor quasi angeschrieben, ob er nicht Bock hat, mit Game Grumps halt ein Promotion-Video zu machen für den Amiibo, der rauskommt. Für Wii.
Okay.
Und die haben halt extra Prototyp.
Mhm.
Prototyp von dem Amiibo quasi zugeschickt bekommen, damit die halt, oh, meine Uhr hat geklingelt, damit die quasi, da halt das halt bewerben konnten. Das fand ich eine sehr coole Aktion, weil die halt alle sehr zusammenarbeiten mit vielen verschiedenen Leuten aus vielen verschiedenen Branchen und ja, Ego Raptor gibt gerne talentierten, jüngeren Leuten hier und da mal was aus, damit die halt noch kreativer sein können und solche Geschichten hört man halt ständig von ihm, dass er halt irgendwie sagt so, hey,
guter Mensch.
Ich finde deine Arbeit super, ich wünsche mir, dass du mehr irgendwie, also eine andere Sache von Game Grumps ist zum Beispiel auch Game Grumps Animated, ich weiß, ich schwaffe jetzt direkt weiter.
Ein wenig, ja.
Aber damit supporten die quasi einfach kleinere Animatoren, die halt jetzt durch diese Algorithmusumstellung, als es dann von Klicks auf Viewtime ging, dann einfach fast totgegangen sind. Die haben halt gesagt, hier, ihr kriegt komplett die Ad-Revenue, wenn ihr ein Video für uns macht, basierend auf Game Grumps, auf irgendeine Tonspur, man quasi drüber zeichnet und dann kriegt ihr komplett die Ad-Revenue davon. Einzige Sache ist, ihr müsst mindestens eine Minute lang sein, damit sich das irgendwie rentiert für uns. Weil halt durch die große Abonnentenzahl, durch die große Viewzahl erreicht das viele Leute und sehr viele Leute machen auch mittlerweile Musikvideos, weil Game Grumps machen ja auch noch Ninja Sex Party, was übrigens auch so ein Ding war, dass halt Aaron hat halt so erkannt, ey, Typen sind cool und jetzt macht einfach Dan bei denen bei Game Grumps mit. Und halt auch Star, das ist jetzt sehr peinlich, dass ich den Namen nicht weiß, Star, noch eine zweite Band, die quasi Game-Parodien schreibt. Und für die Musikvideos holen die halt genau die Zeichner wieder ran, die halt dann auch Game Grumps Animated gemacht haben. Und das ist sehr, sehr cool und mag ich sehr.
Aber jetzt bist du ja quasi schon in deine Nummer 1 gerutscht, oder?
Nicht unbedingt, aber ich habe das ganz clever damit verbunden, dass ich über Game Grumps rede und dann noch einen anderen nennen kann.
Ach so, okay, also ist das nicht deine Nummer 1?
Nee, und eigentlich wollte ich vorhin noch ganz kurz drüber reden, über eine Beobachtung, die ich schon länger gemacht habe, über die wir auch schon so privat geredet haben, dass du sehr persönlichkeitsorientiert bist und ich mehr contentorientiert bin. Würdest du das...
Das war deine Beobachtung, ja.
Genau, würdest du das unterschreiben, oder?
Nein. Also mir ist der Content nicht egal.
Nein, das wollte ich damit nicht sagen.
Das ist schwierig. Weil, also, auch wenn ich die Leute mag, gucke ich nicht alles von denen. Mhm. Also es ist halt trotzdem noch, wenn, also muss mir der Content gefallen, damit ich auf ein Video klicke. Also muss mich das ansprechen, weil ich gucke jetzt zum Beispiel keine... Also wenn jetzt irgendjemand von den Challenges machen sollte oder so, dann würde ich es halt nicht gucken, obwohl die Personen drin vorkommen. Weißt du, was ich meine? Also es ist halt schon so... Es ist so ein Mischmasch bei mir. Wobei bei dir das halt einfach extrem darauf ist, du guckst die Leute nur wegen dem Content. Obwohl du bei Game Grumps halt auch schon...
Ja, klar,
das sehr auf die, also sehr die Personen feiern. Es ist halt.
Es gibt manche
geht
Leute,
nicht die. Nicht mit und nicht ohne finde. Halt. Ja.
Aber gut.
Gute Mischung ist
die. Aber ich beobachte halt auch allgemein, das ist jetzt nicht mal so auf dich jetzt gemünzt, sondern einfach allgemein bei YouTube, dass, ich sag mal, die Personality-Channels sehr viel erfolgreicher sind als die Infotainment-Schiene, sag ich jetzt
mal, das mit einigen halt Ausnahmen. Ne? Also bei YouTube Deutschland zum Beispiel auch, dass halt sobald. Also es ist halt noch eine sehr jüngere. Quasi Zuschauerschaft, die Leute haben, die halt auch mehr kommentieren. Also ich meine, wir kommentieren wahrscheinlich weniger als ein 14-Jähriger, der alles feiert so. Mhm. Und die Leute, wenn die halt einmal so ein bisschen hooked sind von so einem Charakter, von der Person, die unterschreiben halt alles, ne, was die Person sagt.
Ja, das stimmt.
Absolut alles. Und also dann, das finde ich halt schon wieder fragwürdig, weil du kannst, also man muss halt auch so ein bisschen gucken, ist es wirklich die Meinung, die ich auch vertrete oder feiere ich das jetzt gerade nur, weil die Person das sagt? Also nehmen wir mal die Follower von ApoRed. Die finden dann vielleicht ApoRed cool, ja. Aber das, was er macht, ist halt einfach scheiße.
Ja.
War das auch der mit dem Gay-Prank? War das der gleich? Nee, oder?
Ich bin da gar nicht so drin.
Es gab nämlich noch so einen YouTuber, der irgendwie seinem Vater, der war türkischer Herkunft, und der hat seinem Vater halt erzählt, er wäre schwul. Und daraufhin ist der Vater halt komplett ausgerastet und hat ihn halt auch geschlagen vor der Kamera. Weil der Vater dann halt
meinte... Wusste er, dass er gefilmt wird? Der Vater?
Nein.
Okay, war also versteckte Kamera.
Genau,
okay.
Ja. Und das war dann halt so, was die Leute fanden es halt mega lustig, die halt den Channel schon vorher verfolgt haben. Das ist halt so mega rund gegangen und hat voll Wellen geschlagen. Und das wurde dann auch gesperrt, glaube ich, das Video. Aber dann frage ich mich halt auch, wie kann man sowas lustig finden? Weil manche Menschen strugglen halt wirklich damit.
Ja.
Und haben wirklich Probleme damit, irgendwie akzeptiert zu werden oder werden halt komplett verstoßen von ihrer Familie aufgrund solcher Sachen, sei es jetzt nicht mal irgendwie Sexualität, sondern auch andere Sachen.
Mhm.
Und sich dann darüber lustig zu machen, finde ich dann halt, klar, ne, wo hört man auf, sich über was lustig zu machen, aber sowas dann zu filmen und wenn man weiß, man hat eine jüngere Zuschauerschaft, genau, dann wäre ich halt einfach ein bisschen vorsichtiger und würde einfach mal ein bisschen darüber nachdenken, was ich online stelle.
Ja, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass solche Sachen, gerade solche Themen zur heutigen Zeit sind sehr prekär. Und ich würde...
Es ist halt immer die Art und Weise, wie es gemacht wird.
Ja, genau.
Genau, es kommt halt immer darauf an, wie darüber sich lustig gemacht wird, weil sowas finde ich einfach scheiße. Es ist nicht witzig, es ist einfach nur scheiße.
Ja,
obwohl ich jetzt nicht derjenige bin, der dann bei solchen Witzen nicht lacht. Also bei, wenn die anders verpackt sind. Also, weißt
du, was
du meinst? Also es ist ein bisschen schwer, mich gerade darüber auszudenken. Aber
ja, aber ich würd vielleicht so sagen, dass zum Beispiel Lucy Kay macht sehr viele Witze über Vergewaltigung oder andere Sachen, was nicht, aber die sind halt quasi darauf ausgezielt, nicht das Opfer quasi lustig zu machen, sondern den Täter.
Mhm.
Und das ist, sage ich mal, eine sehr krasse Unterscheidung, die man halt machen muss. Ich bin gerade am Überlegen, irgendwo gab es dieses Beispiel, wo, glaube ich, so ein Vergewaltiger-Joke nicht funktioniert hat, weil es quasi, da haben halt die Leute den auf der Bühne schon ausgebuht und er hat dann irgendwie so gesagt, so, ja, werdet alles vergewaltigt. Und das war halt so ein Ding, wo halt alle gesagt haben, so, okay, das geht halt jetzt mal wirklich gar nicht, dass du es halt auf der Bühne saßt.
Ja.
Aber Lucy Kay findet halt immer so eine Ebene, wo der halt, ich will mich drum herum drücken, diesen Witz nochmal nachzuerzählen, weil es immer schlechter ist, als das, wie es eigentlich ist.
Ach so, ja, natürlich nicht.
Aber grob ging es halt so in die Richtung, so von wegen, dass er nicht findet, dass man Frauen gegen ihren Willen schlafen sollen, außer sie wollen nicht. So.
Ach so,
halt, was halt so eine Höhlenmenschentheorie ist, von wegen so, ja gut, will er nicht, dann muss ich halt. Ne?
Mhm.
Und das ist halt... Das ist halt so, wie er seine Witze verbaut. Und er macht da ständig, haut er da einen nach dem anderen raus in diese Richtung. Und trotzdem sind sie nicht kontroverser wie sein sonstigen Repertoire an Witzen. Und genauso musst du halt auch gucken, wie bei dieser PewDiePie-Geschichte, wo er damals...
Mit den $5-Dings da.
Genau, mit diesen Short-Videos, wo er dann auch irgendwie Leute bezahlt hat, die gesagt haben, hey, Hitler did nothing wrong, schreibt das mal auf ein Plakat und haltet das lustig irgendwie rein.
Nee, kill all Jews oder
kill
sowas.
All Jews, ja, ich weiß gar nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall, da war halt auch die Intention nicht besonders klar und auch überhaupt nicht durchgedacht.
Ja, es ist halt falsch rübergekommen, glaube ich, wie es halt, es war anders geplant oder er hat halt einfach eine andere Intention gehabt, die aber nicht rübergekommen ist.
Null, das
ja,
ist halt
leider
Sache, ja.
Halt, das ist halt auch schon, also schade dann gewesen, dass es halt so eskaliert ist. Aber
genau.
Was soll man machen, wenn die Leute das halt falsch auffassen, wenn es dann auch noch die falschen Leute sehen, die dann halt komplett ausrasten.
Aber ich meine, zugegebenermaßen hätte man das jetzt auch nicht unbedingt anders interpretieren können. Also ich meine, klar, wenn man, ich sag mal, PewDiePie kennt von seiner Art und Weise, es ist halt immer noch die Aussage Kill All Jews, die in einem die natürlich in einem ironischen Rahmen gemacht wird, aber die Aussage an sich hat keine ironische Ebene.
Ja.
Weißt du?
Ja,
da könnt ihr auch
das
sagen,
ist schwierig.
Könnt ihr auch draufschreiben, irgendwie, ich weiß nicht, der Weihnachtsmann ist schwarz. Das wäre dann vielleicht weniger problematisch gewesen, so, aber das ist halt gerade dieser Satz, weil der so auch, sowas solltest du nicht ohne Grund in einem Video haben oder in einem Witz in der Repertoire haben. Und wenn es einen Grund hat, also dann soll es der halt auch schon gut ausgedacht ist. Das ist, glaube ich, alles, was
ich sagen will. Das war einfach, glaube ich, so allgemein ein bisschen unglücklich.
Ja, und was das für Wellen geschlagen hat. Also,
super, mega, ja.
Auch echt YouTube sehr verändert hat. Das merken wir gar nicht so als Konsumenten.
Aber für die...
Die Adpocalypse, hast du davon gehört?
Oh, ja. Mhm.
Ja, dass halt jetzt viele große Namen halt jetzt ihre kompletten Trading-Sachen halt rausgezogen haben.
Ja.
Und dementsprechend ist halt darin resultiert, dass man halt schwer aufpassen muss, was man halt bei YouTube sagt, was halt in Richtung Zensur gehen könnte, wenn man es so sieht.
Ja, ich meine, es gibt jetzt halt auch den Restricted Mode, ne? Also, hast du davon noch nicht gehört? Der Restricted Mode ist quasi, wenn du zum Beispiel jetzt, also ich mache mal ein Beispiel mit Hannah Witten, eine YouTuberin, die ich schaue, die macht Sex Education meistens. Und also auch Vlogs manchmal, aber hauptsächlich halt wirklich so Sex Education, was halt auch wirklich echt gut ist. Sie hat ein Buch geschrieben, das habe ich auch gelesen, mega gut. Und sie findet man nicht, wenn man den Restricted Mode anmacht und dann ihren Namen eingibt.
Ach so,
weil
okay.
Es ist Sex drin, obwohl es halt einfach quasi Aufklärung ist. Also es ist ja gut, es ist ja nichts Schlimmes, also wenn da jetzt Gewaltvideos oder so versteckt werden. Also es ist halt so familienfreundlich gemacht, ne?
Ja, ja, klar.
Du findest halt nichts mit Schimpfwörtern. Also zum Beispiel die Videos von Dan findest du auch nicht, weil er halt ab und zu mal Fuck sagt und sowas. Das ist halt schon echt jetzt?
Ja,
also das finde ich dann, grenzt dann schon an Zensur. Also
das ist halt, also es ist nicht wirklich Zensur, weil es gibt es ja immer noch, aber es ist halt trotzdem eine gewisse...
Ja,
es
Begrenzung,
ist so Restriktion
weil,
halt. Ne?
Ja, und manche YouTuber wollen dann halt familienfreundlich sein, wie zum Beispiel Phil.
Mhm.
Und, aber er muss sich dann halt auch, ne, er muss dann immer sich bewusst sein, was er sagt und kann jetzt halt nicht so ein bisschen...
Das ist halt, immer die Frage, was quasi die Ware ist, die der Content Creator abliefert. Wenn die Ware die Persönlichkeit ist, wie in den vielen Fällen es halt ist, ist es halt natürlich doof, wenn man sich selbst zensieren muss und dass man sagt, okay, ich darf jetzt nicht Fuck sagen, ich darf jetzt nicht...
Oder man
dumme Fotze, der rote Panzer hätte ich jetzt echt nicht gebrauchen können. Oder sowas sein können. Keine Ahnung, ich habe gerade irgendwas improvisiert.
Ja.
Das ist natürlich scheiße. Auf der anderen Seite, in Amerika ist es ja auch nochmal mit den Schimpfwörtern sehr viel härter als hier, würde ich sagen.
Ja, natürlich.
Und das ist halt da wieder so eine Sache, da will dann die christliche Mom dann nicht, dass halt, wenn das Kind mit 4 Jahren durch Autoplay auf irgendwelche Videos kommt, die jetzt nicht unbedingt nicht unbedingt so gewollt wurden, dass da halt geflucht wird oder so. Ich finde es auch nervig, weil ich dann dadurch merke, dass halt viele YouTuber, die ich auch gucke, zum Beispiel The Completionist, wie heißt der denn nochmal? Khalil, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr wie, Gerard, so heißt der.
Gerard.
Gerard Khalil spielt quasi Spiele zu 100% durch und erzählt halt, ob es sich lohnt oder nicht. Und der geht halt auch dazu um, dass er halt versucht, family-friendly Content zu machen. Das hat er auch mal im Update-Video gesagt. Und ich finde das immer schwierig, weil ich bin halt nicht, ich bin kein Kind, ich mag es, wenn man klar spricht.
Ja.
Und ich mag halt auch dieses Gepiepe nicht. Was ich finde, eigentlich schlimmer ist, als wenn man es drin lässt. Oder wenn man's
ach so, bliepen.
Genau.
Ach so, ja.
Ich verstehe auch das Prinzip von bliepen nicht, weil es war ja natürlich damals, um es quasi zu übertönen aus dem
das
alten Fernsehen.
Halt, das ist halt komplett irgendwie aus Amerika, weil zum Beispiel, die sagen ja auch, anstatt oh shit, sagen die Amerikaner oh shoot, weil... Dann weiß ja niemand, was gemeint ist.
Natürlich nicht.
Oder
so
oh Gott, oh gosh.
Das schlimmste Beispiel, finde ich ist das N-Word, wenn die Leute sagen the N-Word. Weil du sagst einfach, wenn du sagst,
es weiß halt trotzdem jeder, was
genau,
gemeint ist.
Genau, jeder denkt sofort an Ne?
Ja, ja.
Das will ich selber nicht sagen. Aber,
ne? Wir wissen alle, was du meinst, ja.
Genau, ihr wisst alle, was ich sagen will, in euren Köpfen. Also
ja.
Ist es eigentlich Quatsch, da zu verheimlichen.
Natürlich, ja.
Aber gut, vielleicht, ich würde mal sagen, wir verschieben die YouTube-Kritik vielleicht auf einen anderen Tag.
Ja,
und
ja,
jetzt reden wir noch unsere Top-Base auf YouTube.
Hashtag Bay.
Ich sag, fang du mal an. Ich glaube, du hast mehr zu reden.
Ich hab, ja. Also, ich meine. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Ja, ich beschreibe mal den Raum, wo ich jetzt gerade drin sitze.
Oh, wow.
Rechts von mir sind The Amazing Tour is Not on Fire mit Dan and Phil. Rechts daneben sind die Tickets unterschrieben von Dan and Phil mit einem Gruppenfoto und ist das dein Desktop-Hintergrund?
Nee, das ist der Countdown gewesen.
Ach, das ist der Countdown gewesen mit 0. Rechts daneben ist die Europa-Tour 2016. Hinter mir war doch auch noch was.
Ja, ist nochmal das gleiche Foto.
Das sind nochmal die Fotos, aber nicht in schwarz-weiß.
Ja.
Gegenüber von dir, links von dir ist quasi an der Wand nochmal ein Dan and Phil, einfach nur so ein Poster.
Ja.
Und du trägst ein Dan and Phil T-Shirt. Und du hast eine Dan and Phil Handyhülle.
Also meine Lieblings-YouTuber ist dann Lucy. Nein,
genau. Also ich finde PewDiePie ganz okay.
Ja. Nein, ich gebe es halt auch ganz offen zu, ich bin richtig hartes Fangirl. Also
ich finde es auch nicht schlecht. Also ich mag es, wenn Leute.
Wenn ich was mag, dann richtig. Also ja. Dann auch
voll. Wenn Leute keine, euphorisch sind.
Ja, ich freue mich halt über alles, ne? Also wirklich absolut alles. Und ja, ich habe irgendwann Ende 2015, Anfang 2016 habe ich angefangen, Dan und Phil zu schauen. Ich habe, glaube ich, mit Dan angefangen und dann kommt man ja zwangsweise auf den Channel von Phil und irgendwann dann auf den Gaming-Channel von den beiden. Ja, und dann fing das dann an und dann war das so eine Spirale nach unten in meinem Verderben. Nein, Quatsch. Aber ich habe halt alle Videos innerhalb von ein paar Wochen geguckt und das sind einige.
Mhm.
Also Phil macht YouTube seit 10 Jahren. Und
krass.
Ja, er ist einer, der hat sein erstes Video ist tatsächlich schwarz-weiß. Ja, das
mit
ist
einer,
kein Scheiß.
Mit einem alten Webcam, die damals nicht
die,
Farbe konnte.
Ja, genau. Mit der alten Webcam, die ja in einer Cereal-Packung gewonnen hat damals.
So niedlich. So genau. Wie wenn das erste Video irgendwie mit der Gameboy-Kamera gefilmt
ja,
wurde.
Ja, genau.
Oder so.
Das ist halt auch echt schlecht.
Aber
genau, und dann habe ich dann halt irgendwann angefangen, die zu schauen konnte. Ich kann auch wirklich, also es ist halt wirklich erst die Persönlichkeit, die mich mega gefangen hat. Ich kann auch nicht sagen, warum. Also ich finde sie halt einfach super sympathisch. Ich finde sie lustig, sympathisch, schön. Also es ist halt alles so ein Zusammenspiel.
Ja.
Und ja, dann habe ich das halt immer weitergeschaut. Irgendwann sind die dann ja auch auf Tour gegangen und dann habe ich mir die Tickets mit dem VIP-Ticket gekauft, bin nach Berlin geflogen und habe sie dann auch getroffen und es war, hä?
Erzähl mir von dem Treffen, wie war's? Du bist da hingekommen und dann standen die da.
Nee, ich stand halt in dieser Reihe recht weit vorne, also so in den ersten 10 Leuten war ich halt dran und dann sind die halt
wie
raus.
Wie hast du dich gefühlt?
Ich habe fast gekotzt, mir war richtig schlecht. Und ich bin 22. Richtig dazu, das war letztes Jahr und da war ich 21. Ja, und dann stand
aber
halt...
Aber 21 geht's noch.
Ja, da geht's klar. Und dann kamen sie halt raus und haben erstmal so alle gewunken und so, sind ein bisschen die Schlange lang gegangen.
Hast du gekreischt?
Nein, ich kreisch bei sowas echt nie. Also ich finde das auch immer ganz schlimm, wenn jemand, den man mag, kommt und dem erstmal ins Gesicht schreit. Weil das finde ich so, das würde ich auch nicht wollen. Ich habe dann halt, weil voll ein paar haben so geschrien, aber nicht viele. Es ist halt relativ ruhig geblieben. Und ja, haben sie halt so gewunken, ne? Und dann war halt so vorbei. Also ich konnte halt gar nicht mehr. Und dann habe ich halt gewartet, ne? Also ich hatte ein Ticket für die Show, also für die Tour, aber kein VIP-Ticket. Das VIP-Ticket habe ich erst am Tag selber von jemandem übers Internet abgekauft, die leider nicht dahin kommen, weil ich hatte kein VIP-Ticket mehr bekommen. Ja, und dann habe ich das halt gemacht und dementsprechend hatte ich dann auch kein Buch dabei, was ich hätte unterschreiben lassen können oder so. Ja, und dann bin ich halt drangekommen und Dan stand halt so, also Dan ist mega groß und breit. Was ich halt so gar nicht, aber ich wusste aber, dass beide richtig groß sind. Also ich bin ja auch verhältnismäßig groß, aber die sind halt groß.
Fast 2 Meter oder was?
Ja, die sind halt schon 1,95 so.
Ja.
Ich weiß nicht mehr genau, oder 1,90, ich weiß nicht. Aber ja, und dann habe ich halt beide umarmt und dann habe ich halt gesagt, dass es mir leid tut, dass ich das Buch... Also ich habe halt total gesagt, es tut mir leid, dass ich das Buch nicht dabei habe, weil... Darum, ich habe das halt nicht dabei und ich habe halt so voll lange erklärt, warum ich dieses Buch nicht habe. Und Phil einfach nur so, ja, danke, dass du überhaupt, weil ich meinte dann so, ja, ich bin hier hingeflogen und ich komme halt nicht aus Berlin und dann habe ich dieses Buch nicht dabei und Phil dann einfach nur so, ja, aber danke, dass du hier hingeflogen bist, ne, so voll nett von dir. Und ich so, ja, aber ich habe das Buch nicht dabei, es tat mir halt einfach so leid und ich wollte nicht mehr unbedingt eine Unterschrift in meinem Buch haben. Es tat mir einfach nur leid. Und dann haben die halt einfach auf meinem...
Als ob die gesehen haben, oh fuck, man, die hat ein Ticket gekauft. Die haben jetzt die Erwartung, dass du das Buch mitbringst.
Ja, weil halt jeder andere, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Auf jeden Fall habe ich dann die dann mein Ticket unterschreiben lassen. Also es ging halt alles so mega schnell. Und dann habe ich dann mein Handy gegeben. Und ich hatte damals noch das, wie du mich angrinst.
Ich finde es faszinierend, einfach diese Begeisterung. Ist einfach immer wieder. Ich finde es wirklich positiv, wenn Leute sich so in so ein Thema verschießen können.
Ja, genau. Ich hatte damals halt noch das Nexus-Handy, was halt ne, irgendwie so ein bisschen untergegangen ist, was niemand so hat. Und dann habe ich das Dan halt gegeben und er hat es einfach nicht hingekriegt, damit ein Foto zu machen. Er hat halt einfach ein Video gemacht und ich so, jo, Bruder, nee, so ist nicht. Und jetzt swipe mal hoch, ne, dann habe ich ihm das halt und er so, oh, man sollte meinen, ich hätte schon alle Handys durchgehabt, wie viele Menschen ich getroffen habe und so. Und ich so, haha. Und dann haben wir halt ein Foto gemacht, ein ganz normales. Und dann hat Phil mich so an den Schultern gefasst und das war so voll süß. Weil er ist wie so ein süßer Boy. Ich bin halt gerade voll... Ja, genau. Und dann habe ich sie halt noch gefragt. Jetzt kommt noch das Krasseste. Ich mit meinen 21 Jahren habe gefragt, Entschuldigung, können wir vielleicht noch ein Foto machen, wo ich eure Hände halte? Und dann so, ja klar, kein Problem. Und dann haben wir das halt noch gemacht. Und dann habe ich halt nochmal Danke gesagt und dass ich das halt, dass ich mich auf die Show freue und alles. Und dann habe ich halt, sie halt beide nochmal umarmt. Es war richtig schön. Und dann bin ich gegangen.
Das freut mich sehr.
Das war meine Meet & Greet Experience. Besser als mit Fall Out Boy, aber...
Ja, aber trotzdem, wie gesagt, mega faszinierend, dass es halt auch, weil du bist, glaube ich, so wirklich die erste Person, die so ein Meet and Greet VIP-Ticket überhaupt mal gekauft hat. In meinem Umkreis, genau.
Ja, ich habe das halt schon mal gemacht.
Ne? Das, ich glaube, sonst, ich glaube, ein anderes Verhältnis, also ein ähnliches Meeting, was mal eine Freundin von mir hatte, die war, glaube ich, bei einem, das waren tatsächlich zwei Freundinnen von mir, die hatten sich, glaube ich, wie hieß eine Band? Asking
Alexandria?
Ich weiß es nicht, ob es die waren oder Bullet for My Valentine oder irgendwie so einer von diesen Bands, halt, sag ich jetzt mal. Und die waren auf einem Konzert von denen und mega fertig hatten die dann gesagt, ach, wir gehen noch zu Burger King. Mhm. Und sind halt auch reingegangen. Cool. Und dann haben die sich dabei gesetzt
mega
und
halt geil.
Zusammen Burger gegessen und die sind halt komplett ausgerastet.
Krass,
und,
das finde ich halt richtig. Das Witzige ist, wir sind halt, ich habe halt da so ein paar Leute bei der Show halt dann noch getroffen und mich die dann halt kennengelernt, sind wir halt danach noch was trinken gegangen. In so eine Bar mit so einer Bierbörse und so bla bla. Und dann sitzen wir halt da und wer kommt, also ich in meiner Vollmontur, Dan and Phil Shirt, alles, und wer kommt rein? Einfach die, die das so dieses Meet and Greet organisiert hat, mit der ganzen Crew.
Ja.
Und ich so, wenn jetzt Dan und Phil hier reinkommen, ich kann mich nicht beherrschen.
Gib's einfach rum.
Ohne Scheiß, dann wüsste ich nicht, was ich tun sollte. Das wäre halt so mein, es wäre halt richtig heftig, ne? Also ich weiß nicht, ich glaube, ich würde gehen.
Warum?
Nee, das kann ich nicht.
Warum kannst du nicht einfach freundlich fragen, ob du dich vielleicht dabei setzen darfst?
Ich würde eine ganz andere Frage. Entschuldigung, Mama.
Ach ja, schön.
Ja, also ich bin halt sehr, sehr involviert. Ich bin halt auch so ein Merch-Mensch. Ich habe halt auch von sämtlichen Bands und was ich mag, T-Shirts. Und dementsprechend habe ich auch 5 Dan und Phil T-Shirts.
Ist immerhin konsequent.
Ja.
Ja, aber ich meine, nicht in so einem, ich sag mal, wie bei dir jetzt relativ extrem Fanism ist bei mir, aber meine Top 1, was hauptsächlich auch in den Hauptleuten liegt, die quasi, wo ich würde mal sagen, ein ähnliches Verhältnis habe wie du zu deinen Filmen, nur etwas abgeschwächter.
Mhm.
Sehr gesund. Genau, Rocket Beans einfach. Ja. Das sind die sympathischen Jungs aus Hamburg, die seit 2013, glaube ich, 2014, machen die halt den Live-Internetsender Rocket Beans TV und das Ganze kam halt aus einer Idee, weil die beiden, oder die vier, also es gibt eigentlich 5 Hauptleute, Beans ist quasi eine Aneinanderreihung von Budi, Eddie, Arno, Nils und Simon. Und
wie cool ist das denn?
Deswegen kam halt so
Beans. Mega cool, die Idee. Finde ich richtig geil.
Ja, ich glaube, bin mir nicht sicher, ob man uns hört, ob es nicht auch ironisch geht.
Nein, also echt, finde ich voll die geile Idee. Ja. Ich dachte, es wäre halt einfach so Rocket Beans okay. Boah, richtig cool.
Das war halt wirklich die Geschichte. Und Arno ist quasi so der Geschäftsführer und der Mann im Hintergrund, der auch quasi, die haben schon zusammen, also ich muss dazu sagen, ich fange mal ganz vorne an.
Wenn ihr Zeit habt.
Budi, Eddie, Nils und Simon sind 4 Moderatoren, die man auch schon zur Giga-Zeit kennt. Giga war der Sender, der so um die Jahrtausendwende bis 2009, glaube ich, existiert hat. Und war der erste wirkliche Sender, der sich intensiv mit dem Thema Internet, Gaming, Netzkultur etc. auseinandergesetzt hat. Und tatsächlich gibt es aus der Grundschulzeit noch ein Bild, ich habe es leider nicht mehr, Aber im Kunstunterricht sollten wir einen Fernseher aufmalen, wo wir quasi unsere Lieblingsshow quasi in diesen Fernseher reinmalen. Und ich habe original halt irgendwie, glaube ich, Simon oder so.
Oh, wie cool.
gemalt. Das ist mega scheiße. Und ja, aber wie gesagt, das Bild habe ich leider nicht mehr. Ich glaube, das gibt es irgendwo in der Grundschule Wilnsdorf-Wilgersdorf. Ist das irgendwo auf dem Speicher oder wurde schon längst verbrannt oder so. Auf jeden Fall, ich habe das damals so gemalt und das ist so... Seitdem habe ich die so mehr oder weniger aktiv verfolgt, je nachdem, wie verfügbar die waren. Weil Giga war ganz lange ganz normaler Sender, den du überall sehen konntest. Dann wurden die irgendwann umgestellt auf Astra Digital, was ja der Satellitdienst quasi ist hauptsächlich. Mhm. Was in der Theorie bedeutet, dass sie viel mehr Leute hören können, weil sehr viel mehr Leute Satellitenschlüssel haben. Was aber im Endeffekt dafür dazu gebracht hat, dass halt alle Leute, die es halt normal gesehen haben im Kabelfernsehen, die hatten dann halt einfach kein Giga mehr. Oh, und dann gab es halt für mich so eine Pause, also es war damals noch die Giga-Zeit, die hatten ja Studio damals in Düsseldorf und damals schon mit Giga Games. Es war halt immer so um 22 Uhr, da musste ich leider schon schlafen, ich konnte gerade noch die letzten 10 Minuten konnte ich noch gucken und zumindest noch die Themen also übergehen, was da so aktuell ist. Und ja, und dann hatte ich halt irgendwann, da war ich schon, glaube ich, 10, 12, 13 so um den Dreh, beim Durchseppen, ich hatte mittlerweile einen Digitalreceiver und ich hatte gar nicht mehr dran gedacht, dass es Giga überhaupt mal gab. Und war so, hey, Giga, wie geil ist das denn? Und dann bin ich halt dran geblieben und habe dann gesagt, so, Alter, okay, neues Studio, die sind dann nach Köln umgezogen, hatten dann ihr Studio in Köln und haben dann neue Crew, manche alten Nasen sind noch da geblieben. Zu dem Zeitpunkt waren schon Budi und Simon, die haben sich quasi von Giga haben da gekündigt und haben dann in Hamburg mit Viacom oder im Auftrag von Viacom Game One produziert als MTV-Show. Und ja, dann habe ich halt Giga verfolgt bis 2009, wo es dann zu Ende war. Da war ich sehr, sehr geschockt und das war so eine Sensationsgeschichte, weil Sensationsgeschichten bei mir resultieren immer darin, dass ich einfach wie gefesselt vorm Computer sitze und nach News hacke. Und ja, dann hieß es halt vor allen Dingen auch immer noch so von wegen Giga, geht's jetzt weiter, geht's nicht weiter. Der TV-Betrieb wurde quasi eingestellt. Und es war dann auch irgendwie so von heute auf morgen irgendwie gefühlt, weil auf einmal haben die angefangen, die waren jeden Tag live, also die Wochentage. Okay. Auf einmal merkst du, Giga Games ist eine alte Aufzeichnung. Ja. Was ist da denn los? Und dann so Internet geguckt, im Forum waren dann auch die ersten Fragen so, hey, was ist irgendwie da los? Weil keine Nachricht von niemandem irgendwo. Mhm. Und auf einmal kam dann wirklich so, hey, wir müssen uns traurig informieren über online, dann das Giga, der Dienst eingestellt ist. Und ja, dass es halt online erstmal weitergeht. Aber online weitergeht heißt halt quasi, dass die Marke verkauft wird. Die gibt es ja auch heute immer noch, Giga. Hat ja auch mittlerweile mit David Hein und Niklas, wie auch immer der heißt, der ist auf YouTube nix da. Das sind mittlerweile tatsächlich zwei Sprösslinge aus der Giga-Zeit, aus der neuen Giga-Zeit, die dann als Webshow dann gab, die dann auch wieder groß geworden sind. Aber das war quasi so der Abbruch von der ganzen Crew, vor allen Dingen halt Eddie, Nils, Colin, Dennis, ich kann eigentlich alle Namen einfach aufzählen, von denen damals ja gearbeitet. Felix Rick, Max, wer heißt der nochmal? Max, ist so Bayer, Max Stettenbauer, so heißt der. Max Stettenbauer, der ist mittlerweile Comedian, was super lustig ist. Ich habe dann irgendwann mal bei Comedy Central bei Car Wash gesehen, weil er da einfach so Stand-Up-mäßig da was gemacht hat, auch über Nerd-Stuff tatsächlich. Und jedenfalls, irgendwann gab es dann hatte ich halt gedacht, so, ich habe dann im Forum so, viele Leute haben so, oh, schade, voll traurig. Also ja, und dann muss halt einmal die Woche Game One reichen. Also, Game One? Was ist das denn?
Ja, das habe ich auch früher geguckt.
Und dann Game One bei MTV mal eingeschaltet, auf gameone.de ging es dann richtig ab. Da kamen dann neue Leute dazu, da halt auch Leute, die ich heute auch noch verfolge, die nicht mehr bei Rocket Beans sind, Wolf Speer, Carsten Kraul, a.k.a. Trant, und noch so viele andere Leute, die ich einfach richtig super finde. Und die halt auch einfach mein Meinungsbild oder mein wie ich Sachen wahrnehme, so krass beeinflusst haben. Ich habe so viele Elemente irgendwie rausgenommen, wie ich artikuliere, wie ich irgendwie diskutiere, wie meine Meinung zu verschiedenen Sachen sind. Da habe ich sehr viel halt daraus gezogen, aus dieser Klitsche. Und halt, wie gesagt, Game One kennt man als TV-Sender. Ja. Online war halt viel mit noch Let's Plays, mit ausführlicheren Diskussionen. Dann haben die irgendwann den YouTube-Kanal Rocket Beans gegründet, der quasi nur so als Nebenprojekt für Nicht-Gaming-Themen gedacht war.
Hat ja gut funktioniert.
Und dann war es halt irgendwann so, ich glaube Ende 2012, wenn ich die Zeit nicht komplett durcheinander kriege, Game One wurde dann von Viacom nicht mehr weiter verlängert. Mhm. Das heißt, die haben dann irgendwann, die haben halt aus dieser, ich sag mal, passiven Reaktion oder aus dieser beschissene Situation, dass die eine sehr aggressive gemacht, dass sie einfach gesagt haben, so hier, Support Rocket Beans, großes Hashtag, war, glaube ich, trending für fast eine Woche oder so. Und haben halt einen Spendenaufruf gemacht, wo die halt einfach gesagt haben, hey Leute, gibt Geld, dann können wir vielleicht unseren Traum verwirklichen von einem gigaähnlichen Sender. Und das ist ein Rocket Beans TV geworden, 24 Stunden Live-Sender, cool, wo die dann halt ihr Content befeuern können mit Stuff, den die schon bisher gemacht haben, mit teilweise Kram, die die dann wieder aufgelegt von Game One übernommen haben. Wie zum Beispiel ein Podcast, der Plauschangriff, der Game One Plauschangriff hat als Game One Projekt angefangen, gibt es jetzt als Rocket Beans Plauschangriff quasi immer noch weiter.
Ja, cool.
Und viele Leute haben da quasi wieder halt dann Arbeit darin gefunden, die dann alle erstmal auf der Straße säßen. Und ja, diese ganze Reise, die sich ja jetzt mehr oder weniger mein ganzes Leben, zumindest aus der Grundschulzeit, irgendwie so durchzieht, das ist halt schon krass, vor allem wenn du dann auf der Gamescom, oder wie ich damals auf der Gamescom, ich weiß gar nicht, wann war die zum ersten Mal in Köln? 2010 vielleicht? Ich weiß gar nicht.
Ja, 2009, 2010
können wir so um den Dreh vielleicht. Auf jeden Fall, als ich da zum ersten Mal da war und dann zum ersten Mal halt Simon gesehen habe, den Simon, den ich als Viertklässler gemalt habe im Kunst,
ja.
Da war ich auch schon so, Alter, scheiße, jetzt ist es halt wirklich,
ja,
jetzt kann ich immer,
halt
so du hast diese
Starstruck,
ganze,
mega.
Genau, vor allem, du hast halt diese Story, die du mit ihm verbindest, aber er kennt dich nicht.
Ja.
Und das ist, glaube ich, immer so das, wo du zur Realität wieder zurückgezogen wirst, wo du einfach sagen kannst, hey, kann ich ein Foto machen? Und mehr kannst du eigentlich nicht mit dem wirklich drüber unterhalten, weil du ihn erstmal eine halbe Stunde belabern müsstest, damit er weiß, woher du kommst, was du mitgemacht hast.
Ja.
Und ja, und trotzdem, seitdem sehe ich die auch irgendwie jedes Jahr auf Gamescom und ich versuche wirklich jedes Jahr so ein bisschen, jetzt nicht unbedingt immer ein Foto zu machen oder immer Autogramme zu machen, weil ich habe meine Autogramme auf meiner Umhängetasche. Da habe ich schön so drüber geschrieben, Game One, und dann alle, die ich finden konnte, die mal gearbeitet haben oder die ich irgendwie respektiere aus dieser Klitsche, unterschreiben lassen.
Ja.
Gerade so Leute auch wie Trant zum Beispiel, der ist mehr so, der macht geniale Beiträge und ist super lustig als Person, ist aber nicht so gern vor der Kamera, sondern ist mehr so der Typ, der Strippenzieher im Hintergrund.
Mhm.
Und den finde ich so lustig und ich feiere den so jede Sekunde ab, weil er so eine stumpfe, aber doch sehr, sehr humorvolle Ebene hat, die ich einfach absolut abfeiere. Und das ist so der Typ auf der Gamescom, der versteckt sich hinter einem Stein quasi. Also ich hatte original, glaube ich, 3 oder 4 Jahre gebraucht, um ihn einmal zu treffen.
Weil er einfach so, immer so von Dings zu Dings immer so an der
genau,
Kamera.
Genau, der war halt meistens,
und Perücke.
Genau, so ungefähr war es halt. Der hatte immer so eine Mütze auf und war die ganze Zeit so von wegen, ja okay, ich muss zum nächsten Dreh oder sonst bin ich halt irgendwie Backstage oder so. Und ich hatte sogar einmal die Chance, da habe ich schon eine Stunde lang für ein Spiel eingestanden. Und dann sah ich den so im Hintergrund so um die Ecke gehen. Ich war wirklich die ganze Zeit überlegen, ach, gehst jetzt hinterher, das könnte jetzt deine Chance sein, ihn zu treffen. Und ich habe es dann nicht gemacht und musste dann nochmal 2 Jahre
danach. Was? Du hast es nicht getan?
Ich habe es nicht getan, weil ich stand halt schon für ein Spiel, was ich halt auch sehr abfeiere. Dann,
ja, okay.
Dann das war das neue Star Fox. Damals noch war ich euphorisch dafür.
Ah.
Und da wollte ich das dann doch mehr spielen als Trant. Außerdem, ich habe halt auch immer im Hinterkopf, die arbeiten ja da.
Ja, stimmt.
Das ist halt, du willst sie halt jetzt auch nicht nerven. Die haben zwar gerade die Moderatoren, also die namensgebenden Beans, haben dann immer schon Meet and Greets, wo die so sagen, hey, wir sind jetzt für eine halbe Stunde bei dem Strand-Setting draußen, kommt vorbei, wir trinken Cocktails und dann labern wir mal. Genauso, ja, es gibt halt explizite Fan-Treffen, wo die auch sagen, jetzt ist cool. Das ist halt Zeiten, wo du dann merkst, okay, jetzt ist nicht cool, dann.
Ja.
Wenn du
ja,
halt
man will ja dann auch nicht stören.
Genau, das ist halt so, ich mag da auch so ein bisschen respektvoll mit den Leuten
dann
umgehen, nicht einfach so,
das
oh mein Gott!
Katastrophe, oder? Wenn so die ganzen 14-jährigen Kids vor so einer Bühne stehen, so,
ja.
Oh mein Gott.
Ja, bei Rocket Beans muss man auch viel sagen, da sind viele in unserem, also gerade auch.
Ja,
in
aber
Alter.
Ich meine jetzt auch so bei anderen Leuten, die dann halt einfach nur aus der Lunge schreien.
Vor allen Dingen ist der
konstant, ey, ist so anstrengend.
Ich muss währenddessen mal kurz bei YouTube gucken, weil es gibt ein ich glaube, ein Typ, der bei Instagram irgendwie gerade komplett Riot geht und irgendwie jetzt auf irgendwelchen VidCons und sowas, der haben halt so Aktionen gemacht wie, wir haben 300.000 Euro irgendwo versteckt und die Fans sollen suchen. Und das halt einfach zu einer Massenpanik ausbrechen kann, so mega einfach. Ich habe den nämlich noch im Kopf, weil H3H3 hat dazu ein Video gemacht. Hier, Jack Paul. So heißt es.
Oh ja, den mit Logan Paul, ne?
Kann sein, auf
ja,
jeden Fall.
Ja, das ist im Moment Jake und Logan Paul, die gehen gerade so mega, das sind halt so richtige Idioten.
Ja, vor allen Dingen, die Typen haben halt einfach einen Pool in Brand gesteckt und finden
ja,
das
genau.
Voll geil, dass die Polizei
die
da
sind,
ist.
Die gehen halt gerade irgendwie richtig ab
genau,
und auch ganz YouTube, also ich habe da auch so von den Briten schon gehört, so wow, ey, ganz ehrlich, lass es einfach.
Genau, und der Typ ist halt einfach so zum Kotzen und steht für alles, was ich bei YouTube hasse.
Ja.
Und Same. Das ist halt, das sind halt so die, wo die 14-Jährigen hinterherlaufen und das mega abfeiern.
Ja.
Und das ist halt bei mir, beziehungsweise bei Rocket Beans, ist halt mittlerweile viele Leute kommen halt von dem Hintergrund, beziehungsweise, also wie mein Hintergrund, von man kennt die von Giga, man kennt die von Game One und man guckt die halt meistens. Ich glaube, die Jüngsten, die ich da mal getroffen habe, die waren halt, okay, die waren schon so 15 und so und es war sehr
Das ist halt ein anderes
Klientel. Genau, ist ein anderes Klientel. Vor allen Dingen, die hatten halt bei einer Bühnenshow, die machen ja auf der Gamescom auch eine Bühnenshow und da hatten die, glaube ich, Simon danach ja noch gefragt, zwei sehr, sehr junge Leute, so von wegen, was er cooler findet, Battlefield oder Call of Duty. Beides Spiele, die ab 18 sind.
Cool.
Und dann stand er halt auch noch so, also ich spiele Battlefield und war dann aber auch sich unsicher, was er jetzt sagen sollte, ob er jetzt sagen sollte, er soll das nicht spielen, aber er will natürlich der Spielverderber sein. So.
Ja.
Und auf die Frage kann man ja da unabhängig zu antworten, aber
stimmt schon.
Ja. Ich glaube, damit beende ich meinen Monolog über die Rocket Beans, weil wir sind, glaube ich, auch schon wieder sehr, sehr über der Zeit.
Ja.
Aber
das ist bestimmt nicht der letzte
Podcast. Nee, auf gar keinen Fall. Also,
und unsere Passion kommt.
Genau. Eine Sache vielleicht noch zu den Rocket Beans, ich bin wirklich sehr überrascht darüber, dass es funktioniert, was sie da machen, weil das ist so ein Ding, gerade was sie so abziehen, die haben jetzt auch Game 2 quasi mit, als quasi Nachfolger von Game 1 haben die dann unter dem Banner von Funk, was ja so eine öffentlich-rechtliche Initiative ist, wo die halt quasi kreative Sponsoren machen und so weiter, und da haben die wirklich, die können da wirklich Content abliefern, das wirklich qualitativ sehr, sehr hochwertig ist, und ich frage mich die ganze Zeit, wieso das überhaupt funktioniert. Weil die haben natürlich eine Menge Asche eingemacht bei dieser Anfangsgeschichte und die haben natürlich auch ihre monatlichen Supporter. Aber mittlerweile viel über natürlich Sponsoren-Sachen. Die haben sowas wie Weekly Wahnsinn, was so eine Show ist, die mit Jägermeister
So, jetzt beende ich auch meinen Monolog und fange einen neuen an.
sorry, aber nur diesen einen Gedanken noch.
Ja, bitte.
Halt, wie gesagt, die machen halt diese Jägermeister-Show, Sponsor mit Jägermeister, da ist auch überall das Logo mit drin, die trinken jetzt nicht Schnaps, aber machen halt lustige kleine Partyspiele, so als Inspiration. Und die haben so viel von solchen Content, auch einfache Let's Plays, die tatsächlich gesponsert werden von Hardware-Herstellern, die dann die Laptops zur Verfügung stellen und so weiter. Und ich finde es ein absolutes Wunder und ich feiere das wirklich jeden Tag, wenn ich das sehe, dass es das gibt, dass es mittlerweile so gut aussieht, wie es aussieht, weil es hat ganz scheppig angefangen eigentlich, mit so einem Studio. Mittlerweile haben die irgendwie so 3, 4, die natürlich immer wieder umbauen müssen, weil die haben keinen Platz. Aber auch wenn ich da höre, da arbeiten mittlerweile, also es hat, glaube ich, angefangen mit 20 Leuten, da arbeiten mittlerweile, glaube ich, 80 Leute da. Auch ja, Leute, krass, neue Leute, kreative Leute, auch Leute, die ich jetzt quasi, der Namen mir jetzt erstmal auftaucht, wie zum Beispiel Florentin Will, den man ja auch von Jan Böhmermann bei Neo Magazin Royal kennt. Sein Machenswerk habe ich quasi erst durch Rocket Beans so wirklich erfahren. Und das ist halt, cool. Allein wenn man dann denkt, was das schon wieder für eine Welt öffnet für mich, es ist wirklich, ist wirklich eine Sensation, dass es das gibt. Punkt. Sensationell sind auch unsere Empfehlungen der Woche, beziehungsweise unsere Empfehlungen des Hauses The Irrelevance. Und zwar, willst du anfangen? Soll ich anfangen?
Mit der Musikempfehlung oder der Empfehlung ist, du hast die Musik.
Oh, Entschuldigung.
What?
Die Musikempfehlung auf der Irrelevant Playlist auf Spotify. Bitte auch followen, wenn ihr da seid.
Yep.
Ja, gut. Ich habe da von Daft Punk, einer elektronischen Musikkonstellations, also zwei Typen, glaube ich. Die machen sehr coole Sachen und da von dem letzten Album, oder zumindest dem letzten Album, das ich mitbekommen habe, Random Access Memory, was sehr die 80er Jahre wieder ins Boot holt. Auch das berühmteste Lied von ihnen ist Get Lucky, was natürlich, glaube ich, sehr gut den Charme von dem Album wieder einfängt. Give Life Back to Music, was ich eine sehr schöne Mitteilung finde. Deswegen bringt dem, also macht nicht so seelenlose Scheiße, sondern bringt mal wieder ein bisschen Leben und Freude in diese
Musik,
in diese Industrie. Und ein Lied, was ich in letzter Zeit sehr oft gehört habe, weil ich einfach gerade in Daft Punk-Fieber bin. aber das möchte ich gerne auf die Irrelevant Playlist packen.
Bei mir wäre es Halsey, ich weiß es nicht, wie sie genau ausgesprochen wird. Im Prinzip
buchstabiert Halsey.
Wie Halsey eigentlich, aber ich meine, sie würde Halsey ausgesprochen.
Ja.
Und zwar Bad Love von dem neuen Album, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Es ist aber wirklich sehr gut. Also ich höre sie seit dem Album davor und sie hat echt gute Lieder und ich mag einfach ihre Stimme unglaublich. Also sie hat eine ganz, obwohl sie halt eine Frau ist, eine ganz so rauchige Stimme und das finde ich halt extrem cool und ich finde, sie hat halt auch eine echt, also eine Ausstrahlung, dieses halt, ich würde mal gern Bier mit der trinken. Ich glaube, die ist halt echt entspannt.
Ja.
Ja. Und das neue Lied von der, das ist, ich glaube, das lief auch schon ab und zu mal im Radio, also es ist nicht ganz unbekannt. Und ich freue mich, sie diesen Sommer auch mal live zu sehen auf dem Festival. Und,
dem Großbritannien Riesenfestival.
Genau, Reading Festival.
Genau.
Ich bin mal gespannt. Also ich finde sie echt cool. Mhm. Und sie ist halt auch mit 21 Pilots, also mit Josh Dunn, befreundet. Ja. Und die feiere ich halt auch ziemlich hart.
Gibt's das ist ganz cool. Gibt es eigentlich einen Begriff für die Leute, die man kennenlernt, durch einen Content, den man guckt?
Ich habe keine Ahnung.
Also irgendwie, also das ist bei mir so häufig. Eigentlich jeden, den ich gucke, selbst die Game Grumps
haben halt irgendwie. Das muss ja irgendwo herkommen, ne? So, das, ja, du musst ja irgendwie drauf kommen.
Ja, genau. Und das ist halt dieses Netzwerken oder das Konsumnetzwerken, Connections, wie auch immer. Auf jeden Fall sehr krass, wie sich das so durchzieht durch alle Sachen.
Jetzt kommen wir
zur Empfehlung des Hauses. Genau. Möchtest du anfangen? Denn du hast ein Medium, was wir, glaube ich, noch gar nicht behandelt haben.
Nee, ich glaube echt nicht. Also ja, ich möchte anfangen, aber nee, ich glaube, wir haben es echt noch nicht behandelt.
Möchtest du anfangen? Nee.
Und zwar empfehle ich dieses Mal ein Buch. Also ich lese halt sehr gerne. Mhm. Und ich habe, das ist jetzt auch schon ein bisschen was länger her, vor 1-2 Monaten habe ich All the Bright Places gelesen von Jennifer Niven. Oder Niven? Ich glaube Niven. Ist ein Buch über zwei Teenager quasi, wo der Junge das Mädchen quasi davon bewahrt, vom Dach zu springen und sich umzubringen. Und die gehen dann halt so ein bisschen, ich will jetzt auch nicht so viel spoilern, aber die gehen dann halt so ein bisschen wegen einem Schulprojekt auf Entdeckungstour. Und es wird halt sehr mit dem Thema Suizid und einfach so, wie sagt man?
Depression?
Ja, nicht Depression, aber so Mental Issues. Also so.
Ja, Mental Issues sind halt so, ich würde Geisteskrankheiten sagen.
Ja, das ist halt schon wieder, so genau. Aber sagen wir einfach mal Depression, das trifft es eigentlich, glaube ich, schon ganz gut. Ja. Und ist halt unglaublich schön geschrieben auch und echt, also ich musste schlucken auch so am Ende, es war halt schon krass. Mhm. Also es endet halt wieder mal dann anders als erwartet, aber ich finde einfach, das Thema ist gut beschrieben worden. Also ich meine, es gibt ja auch diese Serie Tote Mädchen lügen nicht, was aber halt schon auch schon wieder zu gehypt ist und wo das...
Da musste ich auch dran denken, als du es gerade beschrieben hattest.
Wo es dann aber schon wieder ein bisschen zu komisch angesprochen wird, das Thema, so ein bisschen zu Hollywood-mäßig angesprochen wird. Und ich finde, in dem Buch ist es einfach, es kommt gut rüber und es...
Ja,
also es trifft halt auch, das ist krass. Und es ist gut geschrieben. Ich mag Jennifer Niven und ich glaube, ich werde mir jetzt auch noch einige andere Bücher von ihr anschaffen.
Weil Bücher treffen auch immer Nuancen, die andere Medien einfach nicht einfangen können. Also
Bücher sind immer...
Selbst Serien sind ja im Vergleich zum Buchlesen einfach so viel kürzer, dass du halt Zeit da reinsteckst.
Das stimmt.
Auch da wieder zum Anfangsthema Game of Thrones, das Lied von Eis und Feuer. Mhm. Eis und Feuer, hab ich gerade komisch ausgesprochen?
Nee, okay. Alles gut.
egal, auf jeden Fall, da merkt man ja auch, dass halt, da könnte man sogar argumentieren, dass halt die Bücher oder die Serie sogar besser ist, weil sie halt unwichtige Sachen rauslässt und so weiter und so fort.
Ich hatte es auch nochmal vor zu lesen, aber wenn ich halt die Serie schon nicht so geil finde.
Ja, ich glaube, das Problem, was viele bei den Büchern haben, ist, dass es so umschweifend erklärt ist. Dass es halt über so anderthalb Seiten so eine Szenerie beschrieben wird, was natürlich ganz schön ist, aber nicht ganz den Lesefluss fördert. Und, aber trotzdem ist es eine ganz andere Erfahrung, wie wenn du die Serie guckst, würde ich jetzt mal behaupten.
Genau, also ich kann All the Bright Places und ich glaube irgendwie auf Deutsch heißt es all diese verdammt guten Tage oder irgendwie so ähnlich. Ja.
Hast du es auf Englisch oder auf Deutsch gelesen?
Englisch.
Okay.
Immer. Und Jennifer Niven allgemein kann ich empfehlen. Ist gut.
Okay.
Und wie sieht's bei dir aus?
Ich habe ein Spiel, was wir glaube ich auch noch nicht hatten.
Nee, hatten wir als Format.
Ein Videospiel zur Empfehlung. Ich bin ein sehr großer Videospiel-Enthusiast und auch sehr großer Fan der Fire Emblem-Serie, die auf dem 3DS ich würde mal sagen, Soft Reboot gefeiert hat mit Fire Emblem Awakening. Und Fire Emblem ist ein Spiel, eine Spielserie, die gibt es, glaube ich, schon seit fast 20 Jahren.
Oh, krass.
Okay. Und er hat halt immer, hat rundenbasierte Kämpfe oder rundenbasierte Strategie als Kernpunkt. Stellt sich einfach vor wie ein etwas komplexeres Schach, nur dass du quasi kein festes Schachbrett hast, sondern da ist mal ein Berg im Weg und dann musst du drum rumlaufen und du hast verschiedene Klassen, die können verschieden weit gehen und so weiter. Und du hast halt ein sehr, ich sag mal, nicht unbedingt komplexes Kampfsystem, aber etwas anspruchsvolles, das du erstmal raffen musst, wie es funktioniert. Wenn du es mal gerafft hast, ist es super geil, weil du hast halt so viele Möglichkeiten, quasi in verschiedenen Situationen zu agieren und halt darauf zu reagieren, was der Gegner macht. Und das ist ein sehr spielerisch, ist es jetzt nichts komplett Neues, aber ist halt einfach schön, dass es so klassische Spielmerkmale halt immer noch in so großen Bändern gibt. Das Ganze ist ein 3DS-Spiel. Also auf dem.
Ach, okay.
Wie gesagt, also ist halt jetzt keine, also ist jetzt nicht Full HD, super krasse keine Production, super krasse Grafiken oder sowas. Das sieht halt für das System sehr schön aus. Aber ist natürlich auch relativ minimalistisch. Also zum Beispiel, du hast hier so eine so eine Overview-Map, hast du einfach, wo du halt deine Einheiten siehst und das sind halt schon die Pixelmännchen, die dann auch angelegt sind an den alten Teilen. Denn der Titel, was ich empfehlen möchte, ist Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia. Und das Echoes im Namen impliziert oder soll implizieren, dass es ein Reimagination vom zweiten Fire Emblem aus, also was damals erstmals rausgekommen ist, sein soll. Ich sag Reimagination und nicht Remake, weil dafür so viel an den Game-Mechaniken und den Maps und den Charakteren auch in der Story gefeilt wurde, dass es einfach nicht wirklich mehr passt, dazu Remake zu sagen. Mhm. Remake ist für mich wirklich dasselbe Spiel mit denselben Inhalten, nur neue Grafik, neue Textur draufgepackt.
Ja.
Und wie gesagt, Shadows of Valentia ist mehr wie die Vorgängerteile, also Fire Emblem Fates und Fire Emblem Awakening, also hat 3D-animierte Figuren, die dann quasi, wenn du den Kampf interagierst, dann eine kleine Animation abfeuern.
Mhm.
Und ist, sag ich mal, um jetzt auch nicht zu ausschweifend zu werden, halt etwas weniger komplex als die Vorgängerteile, dafür halt sehr viel storylastiger. Aber trotzdem hat es noch so viel Komplexität, dass es Spaß macht. Also gerade so dieses Rollenspielmäßige, du stattest Leute mit Waffen und Rüstungen und Schmuckstücken aus, damit die halt im Kampf besser sind. Gibt es auf jeden Fall immer noch, das ist ein bisschen limitierter als vorher. Du hast nicht mehr so viel Auswahl, was die, also du kannst einzelnen Figuren verschiedenen Klassen in den Vorgängerteilen zugeben. Also du kannst zum Beispiel sagen, du bist zwar jetzt ein Ninja, aber du bist jetzt verdammt nochmal ein Ritter und ich will, dass du das willst.
Okay.
Und du kannst dir quasi dazu bringen, oder du kannst dir halt so dir das einrichten, wie du Bock drauf hast. Die Freiheit hast du jetzt nicht mehr so ganz. Du kannst jetzt quasi noch sagen, wenn jemand ein Kavalier ist, was halt einfach ein Reiter oder eine leichte berittene Einheit ist, kannst du sagen, du bist jetzt Ritter mit einer Plattenrüstung.
Mhm. So.
Der kann sich quasi noch aufleveln und aber nicht mehr variieren, in was sie dann später werden. Aber ich finde, die Story ist sehr schön geworden. Die Story erzählt quasi von zwei Kindern, die in einem Dorf, also das ganze Fantasy-Setting, in einem Dorf quasi zusammen aufwachsen, aufeinander treffen, sofort beste Freundin werden. Also es ist ein Junge, ein Mädchen.
Mhm.
Und dann muss das Mädchen aus unbekannten Gründen, wird es quasi von dem von einem Vaterfigur, sag ich jetzt mal, in der Mangelung eines anderen Wortes, wird es quasi weggebracht und die beiden sehen sich halt für lange, lange Zeit nicht wieder.
Okay.
Und dann bricht ein Konflikt im Land aus und beide versuchen es auf ihren Wegen zu lösen. Und du spielst quasi beide Figuren gleichzeitig und kannst dich quasi entscheiden, wann du welchen Storystrang weiterspielst.
Hast
dann bei dann auch wieder die Möglichkeit, zum Beispiel, es gibt halt Orm und Celica, so heißen die beiden Charaktere. Und weil ich du hast auch komplett andere, ich sag mal, Armeen, die du dir aufbaust. Also du triffst auf deinen Reisen auf andere Figuren dazu und je nachdem, ich mochte halt den Cast oder die Figuren von Arm lieber, habe halt dort immer den Storystrang so weitergespielt, bis ich halt nicht mehr konnte und dann von Celica weitergezogen. Aber ich fand, wie die Storys quasi parallel zueinander verlaufen und wie es am Ende dann quasi aufgelöst wird und vor allem dieses geile Gefühl, du hast diese zwei Armeen, die sich aufbauen nebeneinander und dann hast du natürlich den Finalkampf, wo beide Armeen zusammen gegen den Bösewicht schicken kannst. Das ist einfach so,
Spoiler!
Nein, das ist kein Spoiler, weil das kann man sich schon sehr gut denken eigentlich.
Ah, okay.
Und auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel, empfehle ich sehr. Ich habe mit Hingabe 30 Stunden reingesteckt und empfehle ich jedem, der ein 3DS hat und auch gerne die anderen Fire Emblem Teile, aber dazu vielleicht an anderer Stelle mehr.
Ja.
Das rundet es ab.
Ja, das war es dann in Anführungsstrichen schon wieder.
Ja, wir hatten eine etwas längere Pause, jetzt wo der Podcast dann rauskommt, bis zu dem letzten Podcast. Es lag halt Klausurenphase. Genau.
Hilfe.
Viel lernen. Und ich glaube, es wird jetzt auch noch ein bisschen dauern, bis der nächste kommt. Du kannst es noch nicht genau sagen.
Ich weiß es nicht. Also werden wir sehen.
Wir gucken, wie die Zeit mitspielt.
Eben.
Ja.
Ja. Aber
die Zeit ist vorbei für uns. Für heute.
Das ist korrekt.
In dem Sinne, verfolgt uns auf Soundcloud, auf YouTube, auf
Twitter.
iTunes, auf Twitter gibt es Mandy unter
unterstrich Mandy Tweets
und mich unter
Gamery mit Doppel-I 93
Nein, ohne die drei
Nutzer. Ah, okay, dann nur
Gamery. Also ah, okay. G-A-M-R-I.
Jetzt habe ich dein Alter verraten.
What? Das haben wir in der ersten Folge schon gesagt.
Ah, ja, okay, stimmt.
In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und wir wünschen euch auch ein wunderschönes Wochenende, ja. Schöne, wunderschöne Woche, je nachdem, wann ihr das hört.
Monat, schönes, wunderschönes Jahr.
Und wenn ihr am Tag, wo ihr das guckt, Geburtstag habt, hört. Einen wunderschönen, scheiße, einen wunderschönen Geburtstag.
Alles Gute. Feiert schön.
Genau, gerade dich haben wir diesmal richtig gut erwähnt. ja, haut da rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.